Sonntag ist Check24 Doppelpasstag. Schön, dass Sie dabei sind. So, nach den beiden Pleiten der Nationalmannschaft endlich wieder Bundesliga. 8. Spieltag. Der deutsche Meister ist wieder in der Spur. Gestern souveräner Auftritt in Unterzahl in Wolfsburg. Wir sehen das entscheidende Tor von James, Vorarbeit von Robert Lewandowski. Also auf dem Platz alles wieder gut, aber auch außerhalb des Platzes. Wir beleuchten noch einmal die legendäre Pressekonferenz vom Freitag und wollen herausfinden, was steckt nun wirklich dahinter. Unbeeindruckt davon der Tabellenführer. Borussia Dortmund wieder ein Gala-Auftritt gestern beim VfB Stuttgart 4:0. Auswärtssieg und damit den Einstand des neuen Trainers Markus Weinzel beim VfB so richtig vermasselt. Krise in Stuttgart, aber auch Krise in Leverkusen. Was läuft da schief? Er kann uns diese Fragen sicherlich beantworten. Ist er doch seit dieser Saison Assistent der Geschäftsführung? Christian Ziegel wollte ich schon sagen. Nein, das ist natürlich Stefan Kiesling und unser Europameister von 96 ist auch da. Christian Ziegel, so rum ist es richtig. Moin, moin. Jetzt habe ich dich schon zum Assistent der Geschäftsführung gemacht, ne?
Ehrlich?
Müssen wir noch einen Verein finden,
wo?
Ne? Ja, das ist der Verein. Fiel mir da nicht ein.
Wäre nicht schlecht.
Gestern im Stadion gab es auch Pfiffe, ne? Nach dem 2:2 gegen Hannover 96. Warum kippt die Stimmung gerade?
Gut, ich muss sagen, es war nicht gut gespielt. Wir haben zu wenig Punkte, das ist auch klar.
Ja.
Jeder, der weiß, wobei Leverkusen hin will.
Wohin?
Ja gut, wir wollen ins internationale Geschäft. Na, da gehören wir hin und wenn man aber mit so wenig Punkten dasteht, dann ist man natürlich unzufrieden und das haben die Fans dann auch gezeigt.
War auch ein glückliches Unentschieden, letzte Minute. Bellarabi, wir schauen nochmal auf den Ausgleich. Vielleicht kannst du schon mal analysieren. In Überzahl wart ihr lange, ne?
Ja, ich glaube eine halbe Stunde circa, ne? Und ja, macht er dann natürlich gut. Noch am Ende, es war wichtig, noch wenigstens ein bisschen Ausrufezeichen zu setzen. Nichtsdestotrotz ist der Punkt auch zu wenig.
Zu wenig. Sprechen wir später darüber. Christian, die Pressekonferenz habe ich eben angesprochen vom FC Bayern. Kommt so ein bisschen durch. Werteverlust im Fußball, generelles Thema?
Ich glaube, dass man sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen könnte, sollte, wie das Miteinander stattfindet. Ich glaube, dass beide Seiten brauchen einander. Ich denke, dass man über Inhalte immer diskutieren kann, aber man sollte schon immer auch ein bisschen die Form wahren. Also man hat immer das Gefühl, dass einer noch einen markanteren Spruch, noch einer eine bessere Story schreiben muss, noch einer einen draufsetzen muss, um gelesen zu werden. Und da finde ich, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
Sprechen wir ausführlich darüber mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Er begleitet seit Jahren die Nationalmannschaft, sonst für die ARD tätig. Jürgen Bergener, guten Morgen.
Guten Morgen.
Kommentiert bei Sport1 und DAZN, Jan Platte. Der Sportchef der Bild Süd, Jörg Althoff.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer an der Stelle eine kleine Erfrischung. Wir stärken uns schon mal alles wie immer alkoholfrei. Und ich begrüße ganz herzlich auch meine kongeniale Partnerin Ruth. Guten Morgen.
Freut mich. Schönen guten Morgen. Ja, es. Vielen Dank. Also es gab ja schon viele legendäre Pressekonferenzen. Die der Bayern am vergangenen Freitag gehört definitiv dazu. Da lädt der FC Bayern zu einer außerordentlichen PK ein und es nehmen Platz der Präsident, der Vorstandsboss und der Sportdirektor, um mal richtig Dampf abzulassen.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen viel Spaß daran haben, jetzt den FC Bayern endlich mal als Nicht-Tabellenführer zu sehen. Aber wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, hämische, faktische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen.
Rums, das hat gesessen. Applaus an dieser Stelle. Es ist ja tatsächlich so, dass das für ein Riesenecho und eine große Welle gesorgt hat. Und plötzlich hat auch keiner mehr über eine Bayern-Krise mit bis dato 4 sieglosen Spielen in Folge gesprochen. Und prompt gewinnt dann auch der FC Bayern gegen Wolfsburg mit 3:1. Was hat dieser Wirbel also gebracht? Unsere Frage der Woche, liebe Zuschauer, hat die Attacke der Bayern-Bosse dem Verein genutzt? Rufen Sie wieder an unter der 01379011011. Und unser Live-Voting ist auch schon wieder online gestellt. Sie kennen das auf sport1.de. /mittendrin. Stimmen Sie gerne mit ab. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und sind uns sicher, dass Sie eine dazu haben. Dankeschön.
Danke sehr, Ruth. Die Liste der historischen Pressekonferenzen ist um eine Attraktion reicher. Vor ziemlich genau 48 Stunden haben dafür Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidžić gesorgt. Es ging um Anstand, Würde und Respekt. Und siehe da, schon war die Krise weg. So schaut's aus.
In Wolfsburg schweigen die Bosse, aber die Abteilung Attacke schießt wieder. Von wegen Altersmilde. Die Bayern-Führung mit verbalem Dauerfeuer.
Das ist da einfach gar kein Respekt, sondern einfach nur noch unverschämte, respektlose Kommentare gibt.
Wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt. Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.
So schaut's aus. Da müssen ungeheure Dinge vorgefallen sein. Verdiente Weltmeister sind verunglimpft worden mit der schlimmsten aller Beleidigungen.
Altherrenfußball. Dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen. Geht's eigentlich noch?
So schaut's aus. Zum Glück sprechen die Bayern endlich Klartext und zitieren sogar aus dem Grundgesetz.
Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Heißt übersetzt, die Würde des FC Bayern ist unantastbar und Kritik am ruhmreichen Rekordmeister ist Hochverrat und Majestätsbeleidigung. So schaut's aus. Wo sind nur Respekt, Anstand und Dankbarkeit geblieben? Gut, dass uns die Bayern an diese Tugenden erinnern.
Das Wort Dankbarkeit einem Spieler für das, was er geleistet hat, natürlich nicht bis zum St. Nimmerleinstag, das spielt bei uns eine große Rolle.
Absolut. Man denke an Juan Bernat. Der Spanier hat 4 Jahre für Bayern gespielt und 4 Meisterschaften gewonnen. Ein grundsolider Profi, frei von Skandalen. Hören wir die Worte der Dankbarkeit aus dem Mund des Präsidenten.
Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja?
So schaut's aus. Bleibt die Frage, warum haben die Bayern diesen Frontalangriff geführt mit Grundgesetz und Pipapo?
Weil ich ein großer Demokrat bin.
Klar. Und weil die nicht mehr ganz taufrische Truppe in Krisenzeiten einfach ein bisschen Feuerschutz aus der Führungsetage braucht.
Da lache ich mich tot.
So schaut's aus.
Marcel, das war schon, also für mich ist ein relativ überraschender Auftritt da am Freitag.
War das jetzt Satire oder war das alles ernst? Weil vieles davon,
nein, lass uns ernst darüber
vieles
reden,
davon, ne? kann man ernst machen. Wie war nochmal die Frage?
Ich habe noch keine gestellt, du hast mich unterbrochen. Ich wollte deine Einschätzung dazu haben.
Zu dem, was am Freitag passiert ist.
Ja, genau.
Ein großer Club hat sich klein gemacht, fand ich.
Kritisier das mal.
Mir san mir und du bist in der Position der Stärke und du bist ein bedeutender Club. Im Übrigen, du bist nicht der wichtigste Club. Das hätte ich Uli Hoeneß gern nach dieser Pressekonferenz auch gesagt. Der wichtigste deutsche Club, mir ist die Spielvereinigung Unterhaching genauso wichtig, mit Verlaub, wenn ich darf. Der FC Bayern ist der erfolgreichste und ein bedeutender Club und sie stecken in einer sportlichen Krise, steckten 4 Spiele, das ist bei Bayern so, wenn du 4 Spiele am Stück nicht gewinnst. Und dann reagieren die Bosse so.
Das ist aber nicht nur in München so, ne, Stefan?
So, darauf warte ich ja, dass jetzt bei euch endlich mal alle Bosse sich hinsetzen. Und daran hat es nicht gelegen. Ich bis zur Stunde kann ich dir das nicht. Komme ich hinter die letzte Motivation? Komme ich nicht? Ich habe heute Nacht bin ich aufgewacht und da dachte ich, pass mal auf, bleib jetzt mal ruhig und hör nicht auf alles, was die anderen so sagen. Jetzt mach mal ganz in Ruhe. Wo sind Punkte, die man akzeptieren kann? Also wo ich sagen würde, so geht's wirklich nicht. Wir machen, bei uns rutscht mal eine Formulierung raus, ist mal was quer, man denkt etwas quer. Hilf mir mal. Sorry, es gibt die eine oder andere Formulierung, ja, Altherrenfußball, jo, kann man wegtun, kann man sagen, war vielleicht eine Nummer zu weit, aber ansonsten, sorry, ich habe nichts gefunden, was eine solche Wucht, die da entfaltet werden sollte, rechtfertigt.
Ist Altherrenfußball unter der Gürtellinie schon?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war bei der Pressekonferenz, ich habe ganz vorne in der ersten Reihe gesessen und sehr, sehr genau zugehört.
Dann wurdest du auch angesprochen.
Selbstverständlich. Ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Ja. Hatte allerdings noch mit mehr Argumenten und mehr handfesten Vorwürfen gerechnet. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass Franz Beckenbauer kritisiert worden wäre für die Uwe Seeler Traditionsmannschaft vor 17 Jahren. Er hätte genau in dieselbe Kerbe gepasst. Nein, Altherrenfußball ist alles andere als despektierlich. Und ich glaube, es steht jedem zu, auch jedem Experten zu. Olaf Thon war ja in dem Fall angesprochen.
Hat es gesagt, ja.
Das so zu skizzieren, weil es einfach plakativ ist und weil es in dem Moment, glaube ich, auch zugetroffen ist.
Was Sie da bezwecken wollten, darüber diskutieren wir gleich noch. Auf jeden Fall, was passiert ist,
dass wir
darüber reden. Ja. Über Altherrenfußball, über die Bemerkung, die fand vorher gar nicht statt. Im Grunde ist etwas ganz Kleines groß gemacht worden, was so nie groß geworden wäre. Und ich glaube, das ist der berühmte Schuss, der in den Händen losgegangen ist. Ich glaube nicht, dass Sie so bezwecken wollten, das glaube ich nicht.
Aber der Reflex, den kennt ja jeder von den Bayern. Also diese Selbstverteidigung, die in Phasen kommt, in der die sportliche Großwetterlage nicht ganz so günstig ist. Also das ist ja immer mal passiert. Aber ich habe jetzt auch so lange überlegt, also mit welcher Berechtigung findet das jetzt in dieser Schärfe statt? Also dieser emotionale Druckausgleich, der war ein Stück weit amüsant, überraschend.
Ja, was glaubst du denn, was der Grund ist?
Also abzulenken natürlich erstmal von den sportlichen Problemen, die es zuletzt gegeben hat. Aber also das Widersprüchliche, das gab es ja auch in der Pressekonferenz selber, den Anstand, den Respekt einzufordern, aber praktisch selber ein paar Minuten später mit genau dieser Forderung zu brechen. Das hat das Ganze ja auch schon ein Stück weit konterkariert, was dann da passiert ist. Und ja, also der Auftritt in Gänze war einfach unsouverän und passte nicht zum FC Bayern. Mhm.
Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass die ganze Republik über den FC Bayern gelacht hat. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal passiert.
So?
Ich glaube ja. Also wenn man einfach die Reaktion jetzt im Publikum auch mal sieht, die sicherlich nicht repräsentativ ist, wenn man die sozialen Medien verfolgt, wenn man generell die Reaktion sogar aus dem Ausland verfolgt, hat sich der FC Bayern tatsächlich auf dieser Pressekonferenz blamiert. Das muss man ganz klar so sagen.
Christian, du kennst die beiden ja auch ganz gut, Kalle und Uli. Wie bewertest du das?
Ich habe gestern auch das Interview von Joshua Kimmich verfolgt, der dann gesagt hat, er findet es gut, dass der Verein sich vor hinter den Spieler stellt. Ich kann mir vorstellen, aus meiner Sicht, dass es über die Zeit, wenn man jetzt die Weltmeisterschaft mitnimmt, jetzt die Saison bei den Bayern, ging es doch viel immer natürlich um die Bayern-Spieler, um Neuer, um Boateng, um Hummels, um Müller, die alle irgendwo nicht die Leistung bringen, wie sie gewohnt sind, aber es kam halt immer wieder, ging es auf die Jungs los. Und jetzt denke ich, dass es sie gar nicht interessiert, was sie über sie gesagt hat, sondern einfach das Gefühl geben der Mannschaft, hier ist der Verein, okay, jetzt nehmen wir das auf uns, auch wenn darüber gelacht wird oder was auch immer, ob es berechtigt ist oder nicht, sondern wir nehmen die ganze Fahrt für die Jungs einfach mal raus und sagen, okay, jetzt stellen wir uns vorne hin. Ob das in der Art und Weise in Ordnung ist, ob das richtig war, ihr habt es gesagt, das eine oder andere, was gesagt wurde, war wahrscheinlich nicht in Ordnung. Aber einfach ein Zeichen zu setzen an die Spieler, und das hörst du dann ja auch von den Spielern, die sagen, okay, der Verein ist jetzt auf unserer Seite und stellt sich gegen,
ja, alle.
Gegen alle.
Und ein weiterer Aspekt, wenn das der nächste Kick sein soll, wir stellen euch vor euch jetzt, Lewandowski zum Beispiel hatte beklagt, er sei nicht von den Bossen genügend geschützt worden, als er kritisiert wurde. Boateng wurde ins Schaufenster gestellt, im Übrigen, da lässt sich auch über Respekt reden, als sie ihn verkaufen wollten nach Paris. Karl Rummenigge hat dann nochmal gesagt, er steht zum Verkauf. Okay, gut. Also ich kann mir vorstellen, Spieler fühlten sich da zu wenig geschützt. Das ist dann passiert. Und der zweite Kick kann ja sein, dass die Bosse sagen, hört zu, Jungs, wir machen hier ein Riesending auf, aber dann erwarten wir von euch, dass diese vier Spiele zuletzt, damit hat es sich aber jetzt. Jetzt tretet ihr freundlicherweise wieder anders auf. Wenn es das ist, prima, die Methode und wie es rüberkommt und wie es am Ende sich dargestellt hat, dabei bleibe ich, ist nicht der FC Bayern. Real Madrid hat gerade, weiß nicht, das fünfte Spiel verloren. Vergurkt, ein Tor geschossen in fünf Spielen. das wirst du, glaube ich, und das ist die Kragenweite der Bayern, oder soll es ja sein, auch nach eigenem Selbstverständnis völlig in Ordnung, das klar kann ich mir bei Real Madrid so nicht vorstellen.
Hast du die Einladung zur Realpressekonferenz noch nicht bekommen? Nein, man muss es, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen ja die Diskussion, als zu viel Härte gegen Bayern-Spieler beklagt worden ist. Also auch von Uli Hoeneß, auch von Nico Kovac. Da habe ich gesagt, und da stehe ich heute nach wie vor dazu, dass es die Pflicht ist, der Bosse, Spieler zu schützen, auf solche Missverhältnisse aufmerksam zu machen, auch den Trainer zu schützen. Das habe ich auch gerade vor ein paar Wochen noch ganz klar gesagt, nach dem Gladbach-Spiel, dass ich das vermisst habe, den Trainer zu stützen, ihm Rückendeckung zu gewähren, in dieser sicherlich sehr, sehr angespannten sportlichen Situation. Das wäre auch alles soweit in Ordnung gewesen, wenn sie ihre Aussagen dann nicht selber konterkariert hätten in der ganzen Veranstaltung. Und das war genau das Problem, womit sie sich angreifbar gemacht haben.
Wie ist es in Leverkusen angekommen? Habt ihr überhaupt darüber geredet?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Ich war in New York, erste Geschäftsreise, und bin eigentlich ganz froh, dass ich darüber nicht urteilen muss, kann, darf, weil es nicht meine Baustelle ist. Allerdings.
Aber wie viel Schutz braucht denn ein Spieler? Was glaubst du?
Ja, man muss immer aufpassen. Also in heutiger Zeit macht einer zwei gute Spiele, wird er für die Nationalmannschaft gehandelt, macht einer zwei schlechte Spiele, wird er an den Pranger gestellt. Also das geht manchmal ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, die Christian gesagt hat, die Bayern-Spieler, die jährlich 70 Spiele oder was machen, ja, da ist es halt einfach nur mal so, dass man auch mal eine Phase hat und nicht nur über einen Monat, sondern eben über einen längeren Zeitraum, dass es halt nicht so rund läuft. Ja, und das war vielleicht in der Nationalmannschaft so, das ist jetzt vielleicht bei den Bayern 4 Spiele gewesen. Wir können aber eigentlich froh sein, dass die Bayern mal so ein bisschen ein paar Spiele verlieren, weil es spannend wird, sage ich jetzt mal. Wenn die jetzt mit 7 Punkten wieder vorgesprungen gehabt hätten, hätte sich auch jeder aufgeregt. Daher.
Sie wollen halt nicht mitjubeln mit uns, offensichtlich.
Ja. Ich glaube, die Bayern haben natürlich auch das Recht, dass ihnen das nicht gefällt, die Situation. Das ist natürlich ja völlig okay. Und dass sie sich gegen Kritik verwehren, finde ich auch völlig in Ordnung. Also wir haben ja nicht die absolute Wahrheit gepachtet. Also wenn wir kritisieren, müssen wir natürlich
auch... Wie meinst du jetzt die Medien?
Ne? Ja, die Medien, natürlich. Mhm. Wenn wir kritisieren, müssen wir natürlich auch mit dem Konter leben und mit der Reaktion der Leute, die wir kritisieren. Dass ihnen das nicht gefällt, ist ja völlig in Ordnung.
Aber das ist ja das Gute. Da kann ja dann die Presse dagegen steuern, finde ich jetzt. Aber ich glaube, da muss nicht jeder irgendwie seinen Senf dazugeben, weil da sind die Bayern für verantwortlich und die Presse für verantwortlich. Und die anderen können sich da eigentlich schön raushauen, halten und... das an.
Naja, es sei denn, es ist ein strukturelles Problem im Umgang miteinander insgesamt. Es ist so ein bisschen viel gelaufen, fand ich, in den letzten Wochen und Monaten. Also wir hatten über dieses Özil-Gündogan-Foto hatten wir eine Rassismus- und Integrationsdebatte. Da dachte ich auch, um Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, geht's noch. Also mal langsam bitte. Nicht die gesamte Migrationsfrage und alle Probleme mit Integration lösen wir anhand dieses Fotos. Da wird der Fußball vielleicht ein bisschen überfordert. Jetzt hatten wir vorgestern das Grundgesetz mit dem Artikel 1. Also es passiert in dieser Republik, passieren Dinge und da werden Diskussionen geführt auf ganz anderem Feld, nicht im Fußball. Und da ist dann die Menschenwürde ein sehr, sehr hohes, ist immer ein hohes Gut. Aber da gehört sie hin. Also dass wir das jetzt schon im Fußball, ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschenwürde angegriffen wird in den Diskussionen. Nochmal, es gibt die eine oder andere Formulierung, da würde ich auch sagen, daneben verunglückt. Aber das Ganze mal ein bisschen runterkochen und den Umgang miteinander ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Im Übrigen auch von Clubs mit den Medien. Ich darf, erlaube mir das, weil ich das von sehr weit außen mittlerweile mir nur noch angucke. Es gibt eigenes TV, es gibt ganz gezielte Pressekonferenzen nur noch.
Was weiß
und,
ich.
So. Und so weiter. Also, und so ob da ein wirkliches kollegiales Verhältnis verschwiemelt und das, was Karl Rummenigge auch angeprangert hat, wahrscheinlich zu Recht. Diese Deals, Berater, Spieler haben ihre eigenen, das hat es früher auch schon gegeben, daran wirst du dich erinnern, in eurer Kabine soll es das auch gegeben haben mal. Aber insgesamt ein vernünftiger, ein bisschen runtergedampfter Umgang miteinander würde allen gut tun. Das hat nur eine Riesenfront wieder aufgemacht, habe ich den Eindruck. Da die Medien, da die gepeinigten Bayern.
Aber es liegt ja auch oft daran, dass halt wirklich jeder seinen Senf irgendwie dazu gibt. Da werden dann wird jeder Trainer gefragt, wird jeder Verantwortliche gefragt. Und jeder sagt irgendwas anderes dazu. Und schon wieder entsteht eine neue Diskussion.
Aber ich finde, du hast gerade richtig gesagt, den richtigen Weg. Du hast gesagt, wenn einer zwei gute Spiele macht, ist er gleich ganz weit oben. Wenn einer zwei schlechte macht, ist er ganz weit unten. Und das, finde ich, ist verloren gegangen. Die Mitte. Wir bewegen uns extremen Ebenen. Ich war jetzt auch eine Woche mit der Nationalmannschaft unterwegs. Da verlieren die gegen Holland 0-3. Das wird zum Katastrophenspiel gemacht. Es war nicht gut, müssen wir nicht schön reden. Aber es war auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Und der Mats Hummels stößt danach die Debatte an mit
nach dem Motto, Holland ist schlecht, Entschuldigung.
Unterm Strich auf jeden Fall. Nein. Aber ich will damit nur sagen, dass im Umkehrschluss auch das Spiel gegen Frankreich nicht so gut war, wie es im Nachhinein gemacht wurde. Ja, auch gut, da, man findet sich nicht in der Mitte. Es wird nur noch extrem gedacht, extrem gehandelt und sich extrem geäußert, was sich dann eben in solchen Sätzen wie am Freitag eben widerspiegelt. Und das, finde ich, ist verloren gegangen.
Wobei man sagen muss, finde ich, derjenige, der am meisten abgekriegt hat bei den Bayern, der hat für mich den souveränsten, fast schon charmantesten Umgang mit der ganzen Geschichte. Denn wie Niko Kovac das auch nach außen hin macht, finde ich einfach hochgradig fast schon bewundernswert. Also wie der die Ruhe behält und dieser Kontrast auch am Freitag, weil er ja vorher die sportliche Pressekonferenz gegeben hat, den Leuten, die dann den Journalisten noch viel Spaß gewünscht hat, dann, weil er, glaube ich, auch nicht genau wusste, was kommt. Aber dieser krasse Gegensatz, der entstanden ist.
Ich finde, Manuel Neuer hat das übrigens auch gut gemacht, ne? Nach dem Spiel, ne? Das war ja auch so. Oder vor dem Spiel.
Neuer war gut. Kovac ist auch ein gutes Beispiel. Die Gelassenheit, meine Güte. Ja. Der hat sie ausgestrahlt. Die ist bei den anderen komplett verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob es vielleicht nur geschauspielert wurde. Aber es wird Ausstrahlung, weil wir haben keine Gelassenheit mehr. Nur bei Niko Kovac war es der Fall. Man sagt, hey, das ist Bayern. So reagiert man, so spricht man. Mhm. Ja.
Haben wir zu wenig Respekt? In der Liga auch? Untereinander? Also wir, sag ich mal, Spieler, Medien, Vereine.
Ich finde, dass es geht zum einen in die Richtung, dass alles immer direkt irgendwohin ausschlägt, aber brutal in die eine Richtung, das Pendel oder
also entweder, wirklich nur.
Und dann vielleicht fühle ich das oder lese ich das falsch oder vielleicht nehme das auch falsch auf. Für mich, wenn du heute eine Zeitung aufmachst, es geht ja gar nicht mehr um das Spiel und die Leistung des Spielers. Also es geht um alles andere. Da fangen dann Leute zu erzählen, dass eine Leistung eines Torhüters hat damit zu tun, dass er sich in Instagram fotografieren lässt. Was für ein Schwachsinn. Was hat denn das mit Instagram zu tun, was meine Leistung angeht? Das sind so Themen, wo ich sage, lass uns doch über Fußball reden. Okay, wie du sagst, ich habe es auch gesehen mit 3-0 gegen Holland, wo du sagst, die haben Möglichkeit, dass es hinten raus nicht gut war. Okay. Frankreich habe ich mir auch angeschaut und muss sagen, es war ein Schritt für mich in eine gute Richtung. Du spielst mit guten Spielern vorne, du siehst die Ansätze, aber du spielst trotzdem noch gegen den Weltmeister, die super gespickt sind und gegen die kannst du auch mal verlieren. Es war besser, aber es ist alles nur noch da und da. Und du hast auch das Gefühl, und das soll jetzt nicht als Medienschelte, aber es gibt damit mittlerweile so viele, die zu dem Thema was zu sagen haben, dass du das Gefühl vielleicht bei euch hast, ich muss jetzt irgendwas Besonderes haben, dass mein Artikel überhaupt gelesen wird. Und dann kommen dann so Dinge, wo du sagst, jetzt hat er mal, und dann, es ist immer einfach zu sagen, ich hau einen raus. Und ich nehme jetzt mal uns als Ex-Spieler als Beispiel. Wenn dir einer was um die Ohren hat, dann fühlst du dich angegriffen, weil dich irgendjemand kritisiert. Vielleicht zu Recht oder nicht zu Recht, aber erstmal bist du angegriffen.
Richtig, ja.
Machst du das umgekehrt? Das sage ich jetzt mal ganz so umgekehrt. Wenn ich sage, was der Marcel Reif letzte Woche da im Fernsehen für einen Scheiß erzählt hat, das geht auf keine Kuhhaut, dann fühlt er sich angegriffen. Und dann wird er auch darauf reagieren. Und damit geht man manchmal so ein bisschen, da wird gesagt, wir haben nichts Schlimmes gesagt und das muss er abkönnen. Wenn dann Mario Götze 3 Monate durchs Dorf getrieben wird, wie eine Sau, weil er nicht so spielt, wie er es wollte, er ist mit Sicherheit der Erste, der unzufrieden ist, dass es nicht so läuft. Irgendwann muss man das Thema auch mal weglassen und sagen, jetzt lass den Jungen mal in Ruhe und wieder dahin kommen.
Christian, aber ein Beispiel. Man muss ja auch Defizite klar benennen. Also wir haben zum Beispiel die Geschichte über Manuel Neuer gemacht, dass er die schlechteste Saison seiner Karriere spielt. Und das ist statistisch belegbar. In allen Werten letztendlich. Mhm. Woran das liegt, sei mal dahingestellt, ob das noch Nachwirkungen seiner Verletzung sind. Aber es ist einfach ein Fakt. Und dann, finde ich, muss man das sagen dürfen. Wir stellen ja nicht seine Verdienste in Frage, dass er 4-mal Welttorhüter gewesen ist, dass er Weltmeister gewesen ist, dass er das Spiel neu kreiert hat.
Aber das habe ich auch nicht
gemeint. Ja, aber das hat Karl-Heinz Rummenigge uns im Prinzip in dieser Pressekonferenz vorgeworfen.
Das ist jetzt nicht das, was ich sage. Also ich sage Kritik, nur, wenn du sagst, dass
Kritik muss ja erlaubt sein.
Aufgrund von Fakten. Und das ist, was ich hier gerade sage. Da geht es ums Spiel und die Leistung ist nicht so wie sie vorher war, ist es nicht gut, dann kann man das ansprechen. Da wird,
aber da kommt jetzt noch ein Punkt hinzu.
Aber dann kommen andere Dinge dazu, die damit
das
nichts
zu tun haben. Wenn ich dich früher kritisiert habe, hast du mich angerufen oder hast mich am Training angesprochen und hast gesagt, was hast du für einen Scheiß geschrieben, genau wie du es gerade gesagt hast.
Wir haben aber auch keine WhatsApp gehabt und kein Instagram gehabt. Und so.
Also aber das war ja in Ordnung.
Früher sonst hätte er dir sofort geschrieben.
Ja, früher, genau. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Früher hat man sich ja direkt ausgetauscht und diese Konflikte, die dadurch natürlich entstehen, ausgeräumt.
Aber das ist ja
insofern würde ich mir wünschen, dass Uli Hoeneß mal wieder hier in dieser Runde sitzen würde und sich kritischen Fragen stellen würde, als sich auf so eine Pressekonferenz hinzusetzen, wo dann ein paar Fragen erlaubt sind und die Pressekonferenz wird nach 31 Minuten abgebrochen, Diskussion beendet.
Aber das ist schlecht. Angst hat er nicht.
Vielleicht ruft er ja auch mal wieder an.
Du hast doch gerade ein gutes Beispiel gesagt mit Manuel Neuer, der über Jahre hinweg die ganz klare Nummer 1 ist, auf Weltklasse-Niveau gespielt hat.
Absolut.
Jetzt war der letztes Jahr verletzt und jetzt wird er hingestellt. Lange verletzt und hatte mal eine schlechte Saison gehabt.
Das bestreitet ja niemand, dass er Welttorhüter gewesen ist, Weltmeister, war unangefochten die Nummer 1.
Das geht zu schnell. Ich meine, wenn der jetzt in diesem Jahr wieder eine Kacke spielt, bin ich bei dir. Dann kann man mal sagen, okay,
gut, aber wenn er bis dato 71% aller Schüsse gehalten hat und jetzt nur noch 51%, kann man das doch erwähnen, oder nicht?
Ja, aber das wird zu groß erwähnt, meiner Meinung nach.
Finde ich nicht. Also ich meine, er ist immerhin die Nummer 1. Er ist ein großer Torhüter.
Also wenn du von dem Grundsatz
ausgehst,
den wir ja alle irgendwo kennen, dass du sagst, wenn du so lange wie du verletzt warst, so lange brauchst du meistens, um wieder an deine Form zu kommen. Jetzt nimm mal die Zeit, die er verletzt war. Ich finde, er hat bei der WM, dafür hat er es richtig gut gemacht. Es dauert halt einfach, bis du die Sicherheit wieder hast. Er hat zweimal das mit dem Mittelfuß, wo jeder auch schon gesagt hat, wenn es nochmal passiert, dann ist das ganze Ding gleich ganz vorbei. Also das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Und die Selbstsicherheit
strahlst du dann auch erstmal nicht um. Sorry, er macht gegen Augsburg einen Fehler, der das Spiel bestimmt und ein Unentschieden zur Folge hat. Ja. Und er macht in Holland einen spielentscheidenden sagen wir mal zu 70%, macht einen Fehler, der das Spiel in eine bestimmte Richtung treibt. Dass er seit 4 Jahren der beste Torhüter der Welt, in den letzten 4 Jahren der beste Torhüter der Welt ist, der wirklich das Torhüterspiel ein ganzes Stück auf ein anderes Niveau gestellt hat, unbestritten. Aber ich muss das doch, wenn der öffentlich spielt und wenn Löw sagt, ich deswegen interessiert mich im Moment nicht, es spielt immer neuer, dann ist das eine Entscheidung von Löw, die ist ja völlig in Ordnung. Ein Trainer kann sagen, auf der Torhüterposition mache ich überhaupt keine Bewegung. Da muss er mit der Kritik und den Ergebnissen auch leben. Aber ich muss doch sagen können, ich habe das Spiel gesehen, Manuel, da hast du zweimal zwei falsche Entscheidungen getroffen. Das heißt, ist dir früher nicht so passiert. Also im Moment zahlst du offensichtlich, ich bin ja bei dir, dass man dazu sagen muss, zahlst du den Preis für diese Verletzung. Hitzfeld hat das mal gesagt. Solange du verletzt warst, solange wirst du brauchen, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Natürlich musst du das relativieren, aber ich muss es benennen dürfen. Also ich sehe daran noch nichts, was die Menschenwürde betrifft oder respektlos ist.
Lass uns gleich darüber sprechen, wie man es formuliert vielleicht. Wo die sachliche Kritik aufhört, wo Respektlosigkeit anfängt. Und wir wollen natürlich auch über die sportliche Situation reden. Die Bayern haben gewonnen nach 4 sieglosen Spielen. Wir sehen das 3:1, das Ganze in Unterzahl. Das alles gleich bei uns in einer kurzen Pause. Liebe Sport1-Zuschauer, analoges Kabel-TV wird bald abgeschaltet. Und wenn Sie weiterhin Sonntagmorgen mitdiskutieren wollen, dann gehen Sie auf digitalen Empfang und programmieren Sie Sport1 neu ein. Wir sehen uns. Hi, von Adelman, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Check24, Doppelpass. Und wir wollen mal hören, was die Fans so sagen, ne?
Du schickst mich los, gerne. Wir haben ja genug Fans arbeiten hier. Und ich finde, zum Thema Bayern-PK kann man doch ruhig mal ein paar Fans oder zumindest einen fragen. Hier haben wir zum Beispiel mal direkt eine Bayern-Reihe. Wie ist denn Ihr Name?
Willi,
wollen Sie mal ganz kurz mit mir, ja, sehr nett, dass Sie aufstehen für mich. Was halten Sie denn von dieser legendären Bayern-Pressekonferenz?
Also von der Pressekonferenz halte ich insofern gar nichts. Die war also völlig überzogen. Damit hat sich die Vereinsführung keinen Gefallen getan und auch gegenüber den Spielern keinen Gefallen getan.
Das klingt also so, dass diese Pressekonferenz eher ein Eigentor war aus Ihrer Sicht. Was hat sie sozusagen dem Verein dann gebracht?
Dem Verein schadet die Pressekonferenz nur. Also ich sehe keinen Sinn da drin. Hat dem Verein nichts gebracht, also absolut nichts.
Und auch kein Zusammenhang jetzt zur spielerischen Leistung, dass man ja plötzlich wieder gewonnen hat.
Nein, hat damit gar nichts zu tun. Man muss immer sagen, wenn man das Spiel jetzt gestern gegen Wolfsburg anschaut, die Bayern in der zweiten Halbzeit mit 10 Mann, da reichen 10 Minuten, eine Viertelstunde, dann kann man die Bayern-Abwehr so ins Schwimmen bringen, kann also mit dieser Abwehr lauter gestandene Nationalspieler nicht so sein.
Also Willi ist immer noch nicht überzeugt. Vielen Dank für die Meinung und damit gebe ich zurück.
Ich will ihm ein bisschen widersprechen. Also ich fand den Auftritt gestern ganz souverän, Jörg, oder? Hast du es anders gesehen?
Ja, aber ich bin sehr sicher, dass sie das Spiel auch ohne die Pressekonferenz vorher gewonnen hätten. Ganz sicher sogar. Also sie haben das Spiel verdient gewonnen, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass das an Wolfsburg lag, die sehr, sehr schlecht gespielt haben. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, meinen Wolfsburger Kollegen. Schlechteste Saisonleistung bisher, 5. Spiel in Folge, nicht gewonnen. Also wenn da ein anderes Ergebnis rausgekommen wäre als ein Auswärtssieg der Bayern, wäre ich sehr überrascht gewesen. Wobei man natürlich trotzdem festhalten muss, Bayern stand extrem.
Es gab eine Reaktion auf jeden Fall.
Extrem unter Druck, gar keine Frage. Also der Druck wurde auch, glaube ich, durch die Pressekonferenz nochmal erhöht. Also wir hatten ein paar Reaktionen aus der Kabine am Freitag noch. Jetzt ist der Druck ins Unermessliche gewachsen, hieß es da, weil die Spieler wurden ja namentlich erwähnt, namentlich geschützt und waren damit natürlich auch in der Bringschuld, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz sportlichen Reaktionen gezeigt. Ob das letztendlich die Wende zum Besseren war, wird sich zeigen. Ich hoffe es.
Siehst du, so ist das wieder aus Mediensicht, ne? Der Gegner war jetzt nicht so gut, verstehst du? Da hast du gerade gezuckt, als er das gesagt hat, oder?
Ja, man muss auch. Kimmich hat es gestern gut gesagt gehabt, auch nach dem Spiel, nach der roten Karte, gelb-roten Karte dann auch. Und du das Gegentor bekommst, musst du erstmal in so einer Situation in Unterzahl dann auch das Spiel führen. Ne? Und ich glaube auch, dass die Pressekonferenz nichts damit zu tun hatte. Ich glaube, die hätten auch so gewonnen. Aber das war souverän, ja, und verdient gewonnen. Und,
wobei Joshua Kimmich da ja auch gesagt hat, genau in dem Zusammenhang, er dachte ganz kurz, ja, oh nein, geht es jetzt schon wieder los? Und man merkte so ein bisschen, der Kopf überlegte ganz kurz, es gab die Überlegung, was passiert jetzt mit uns? So, für die Allgemeinheit gesprochen.
Aber warum?
Und dann haben sie es...
Weil es Menschen sind.
Ja, logisch. Auch ist ja, genau, ist ja gar kein Vorwurf.
Das ist ja völlig klar. Nur Menschen und die haben dann auch den Druck gespürt, ja, nach 4 nicht gewonnen.
Ja, gib mal cool.
Mann, ey, echt?
Klassiker, es sind nur Menschen, es ist der Klassiker, es tut mir leid. Da kann ich
aber nicht. Aber ich würde ihn gern unterstützen. An der Stelle
bitte
schon.
Gerne, dem,
ja. Ich zahle gerne auch nochmal. Das sind nur Menschen. Ja. Insofern, wir sind gefordert, nicht den Menschen zu kritisieren. Sie als Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, so wie ich auch akzeptiert werden möchte und jeder von uns. Aber als Spieler, sie spielen öffentlich, muss ich sie kritisieren dürfen. Und solange das in einer vernünftigen Form passiert, darf ich sagen, der FC Bayern hat andere Ansprüche, zu euch kommen wir ja noch, aber der FC Bayern hat andere Ansprüche als 4 Spiele.
Da lachst du dann plötzlich. Lächelst.
Die Krise der Bayern hätten sie bei Bayern sehr gern. Also würden sie sofort unterschreiben.
Die Punkte hätten sie auch gern.
Sofort würden sie das unterschreiben. Ja. So, ich denke, das ist der Kern des Ganzen. Solange mir jemand nachweisen kann, dass ich, und ich brauche keine Nachhilfe in Respekt, wenn mir jemand nachweisen kann, ich habe einmal einen Spieler mir angeguckt und ihn als Menschen gesehen während des Spiels und nicht als Spieler, dann schmeiße ich mich sofort in den Sand. Und wenn wir das alle beherzigen, sind wir auch schon mal sehr...
Aber da bin ich bei dir, wenn das eine gute, gesunde Situation ist, dann ist das auch okay. Nur oft sind es halt manchmal Situationen, wir hatten gerade das Thema ganz...
Wie oft bist du denn ungesund behandelt worden?
Nee, ich meine... Ja. Öfter schon.
Jetzt sag mal ein Beispiel.
Aber ich sage jetzt mal, als Stürmer ist ja immer die Situation, du triffst ein paar Spiele nicht, ne? Werden die Minuten gezählt und du hast dann Überschrift 450 Minuten schon oder was weiß ich. Aber dass du in den 5 Spielen 6 Vorlagen gemacht hast und vielleicht einen Notendurchschnitt von 2,0 hattest oder was weiß ich. Also, ja.
Aber das haben wir doch bei dir ohne Ende gemacht.
Ja.
Ohne Ende.
Hast du echt mal einen Notendurchschnitt von 2,0 gehabt? Das ist schwer.
Ich war nur ein Beispiel. Ich glaube, war 2,2.
Die Noten waren immer das Wichtigste für den Spieler, ne? am nächsten Tag.
2,0 im Schnitt.
Bist du auch immer nachts schon zur Tankstelle gefahren? Hast du hier die,
nee, ich
die
Bild direkt, gekauft, um zu gucken, direkt, was für eine Note du hast? Ich habe direkt gesprochen,
gefragt, was du hast. Du hast direkt die Erinnerung.
Ich habe schon wieder eine 3 oder eine 4. Also 2, glaube ich, weiß ich gar nicht.
Nein, ich meine nur, aber dass dann werden nur die Minuten gezählt und nicht die Leistung eigentlich an sich.
Nein, nicht nur. Das sehe ich mir nicht an.
Ich bin von dir vielleicht nicht, aber von manchen anderen Zeitungen.
Von vielen seriösen Kollegen auch nicht. Nicht nur. Also das an dir nochmal macht sich das wirklich ganz gut fest. Jetzt ganz ohne Flachs. Mhm. In deiner letzten Saison und wenn du gespielt hast, haben wir viel darauf geachtet, wie viel du da arbeitest. Warum spielt er noch? Ist er nicht zu alt? Er trifft nicht mehr so. Sondern wie arbeitet er? Was macht er? Ich glaube, das ist sehr wohl. Also daran mag ich mich sehr gern auch noch erinnern.
Gut, in meiner letzten Saison konnte ich mich nicht mehr bewegen.
Das hat er auch durch die Blume gerade gesagt.
Ja, es gehört sich vieles relativiert. Zum Beispiel also an Neuer, was wir vorhin gesagt haben. Natürlich musst du dazu sagen, er war so lange verletzt. Dennoch, er spielt jetzt. Der Trainer Löw, Bayern, denke ich, ist überhaupt keine Frage. Aber Löw sagt, er spielt bei mir. Er spielt bei mir bei der WM. Mhm. Und du hast dahinter einen, und da kommen wir dann auch noch sportlich zum Leistungsprinzip. Und das ist im Profisport, denke ich, relativ heilig. So ein Ter Stegen, der eine super Saison spielt, der sich wirklich zu einem international Top-Torhüter entwickelt hat bei Barcelona, nach einigem sich durchbeißen müssen, weil da gab's schön am Anfang. Ja. Und er hat das prima hingekriegt. Der steht dahinter. Und deswegen finde ich, muss sich auch Manuel Neuer immer wieder bewähren. Das ist ja das, was wir aus Paris mitnehmen können, aus dem Frankreich-Spiel, dass die Gestandenen, denen vielleicht so ein bisschen der Hunger verloren gegangen war nach all den Titeln, dass die von Jüngeren und von den Nachrückern mal so ein bisschen Feuer kriegen. Ich halte das für eine völlig vernünftige
Geschichte. Das ist aber auch was ganz Normales, ne?
Und das heißt nicht, das Denkmal Neuer anpinkeln. Ich sehe daran überhaupt nichts, was da
verbergt wäre. Ich glaube, man kann Ter Stegen genauso ins Tor stellen, weil es auch ein Weltklasse-Torhüter ist. Also bin ich bei dir.
Aber trotzdem, da noch ein Satz zu Neuer. Und Marc-André Ter Stegen, wer gestern das Spiel gesehen hat von Barcelona gegen Sevilla, mehr geht nicht. Das war High-End, was eine Torhüterleistung angeht, das nur vorweg. Also Ter Stegen ist unbestritten Weltklasse.
Wir mussten uns auf die Sendung vorbereiten, deswegen haben wir das Spiel nicht sehen können, leider.
Aber wir haben Manuel Neuer als mehrfach angesprochen, viermaliger Welttorhüter, ja. Weltmeister. Wenn man überhaupt das Leistungsprinzip, wenn es hätte greifen müssen, vielleicht im Trainingslager in Tirol als Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, wo er halt, bis dahin hat er, glaube ich, 9 Monate nur trainiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber als danach nicht gegriffen hat und er dann eben wieder im Tor stand, finde ich, kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ich zitiere nicht, gegen Augsburg mal einen Fehler, glaube ich, noch Fehler in der Nationalmannschaft. Und ein paar Unsicherheiten hat er gezeigt, er strahlt noch nicht das aus, was er gemacht hat, aber wir reden über den Kapitän der Nationalmannschaft, wir reden über Manuel Neuer. Wenn du den jetzt aus dem Tor nimmst, nach 2, 3, 4 schwächeren, in Anführungsstrichen, Wochen, glaube ich, tust du dir keinen Gefallen. Ich glaube, er ist einer der Spieler, der einen längeren Zeitraum verdient gehabt hätte, wo man etwas kritischer drauf guckt und nicht gleich eine Umfrage macht, populistische Umfrage in diversen Medien macht, wer soll das Tor, Ter Stegen oder Neuer. Das finde ich dann eine Geschichte, die geht genau in dem Punkt, was so eine Person angeht, über die Grenze, die wir schon angesprochen haben, hinaus.
Dann lass uns gleich nochmal das vertiefen. Ne? Wo ist die Kritik angebracht? Wo ist sie vielleicht auch manchmal überzogen? Nach einer Antwort sind wir wieder da und dann schalten wir auch zur Sebener Straße. Wir sind natürlich vor Ort.
So, wir sind wieder zurück. Wir gehen ein paar Kilometer weiter. Stefan Kumberger ist unser Mann vor Ort. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Grüße in die Runde.
So, dann gib uns mal einen Status quo. Ist der Champions League am Dienstag, die Bayern haben trainiert oder trainieren noch?
Ja, es geht in diesem Moment zu Ende mit dem Training. Es ist an der Sebener Straße wieder so etwas wie Normalität eingezogen. Zwischen 8 und 9 kamen die ersten Spieler und um 10 Uhr ging es dann pünktlich raus auf den Trainingsplatz, zumindest für die Spieler, die gestern nicht zum Einsatz kamen. Alle anderen, auch inklusive David Alaba, der ja vorsichtshalber ausgewechselt werden musste in Wolfsburg, die gingen hoch aufs Fahrradergometer. Und ja, es ist wieder alles wieder normal. Letztes, beziehungsweise vor 2 Wochen nach dem Gladbach-Spiel, da gab es ja dieses Krisengespräch eine halbe Stunde lang. Und Brazzo Hasan Salihamidžić hat sich da auch noch mit den Kovac-Brüdern ausgetauscht. Heute wieder Business as usual, Normalität an der Sebener Straße. Außer vielleicht, dass Manuel Neuer heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen ist. Also die neue Leichtigkeit an der Sebener Straße.
Okay,
Ich glaube, das hat eher was mit dem Wetter zu tun.
Ich wollte gerade sagen, ja, schönes Wetter, genau. Das ist nicht das erste Mal, wie gesagt.
Das stimmt nicht ganz. Um 8.30 Uhr war es hier noch neblig.
Sorry.
Stefan.
Da muss ich an die Fakten halten.
Wie sind die Auswirkungen denn von Freitag zu beurteilen für das Spiel gestern? Also hat das irgendwas gebracht? Was glaubst du? Was hast du gehört?
Also ich gebe da Jörg Althoff recht. Von außen betrachtet muss man sagen, die Pressekonferenz hat den Spielern jetzt nicht wirklich was gebracht. Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler jetzt gesagt hat, jetzt laufe ich besonders schnell gegen Wolfsburg. Und die Vorzeichen waren ja auch wirklich so, dass ein Sieg in Wolfsburg relativ wahrscheinlich war. Aber es ist natürlich so, dass Niklas Süle hat das gestern gesagt, er wollte ein bisschen trotzeln mit den Kollegen dort. Er hat gesagt, ja, wieso, welche Pressekonferenz? Da hat er natürlich ein bisschen geflunkert, weil die Pressekonferenz ist natürlich auch bei den Spielern angekommen.
Stefan, danke für den Moment. Wir können uns mal den O-Ton von Süle anhören.
Zuletzt gab es auch viel Kritik. Berechtigt, die Leistungen haben nicht gestimmt. Und jetzt gab es dann gestern diese legendäre PK fast schon. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Inwieweit hat das aber auch der Mannschaft möglicherweise geholfen, dass von oben diese Rückendeckung gab?
Was für eine PK?
Mit Herrn Hoeneß, Herrn Rummenigge.
Nee, das hat uns nicht beeinträchtigt in der Leistung oder in unser, wie wir das Spiel angegangen sind. Es ging bei uns rein ums Sportliche. Innerhalb der Mannschaft, Trainer eine super Ansprache gab für uns. Und ja, wir sind sehr zufrieden, dass wir heute die richtige Antwort gesetzt haben.
Aber trotzdem, sowas erlebt man ja nicht so häufig. Also.
Ja, das ist, wie gesagt, das hat mit unserer Mannschaft nichts zu tun. Die Bosse haben sich vor uns gestellt und wir haben die richtige Antwort gegeben. Und bei uns geht es rein ums Sportliche, dass die Medien viel Kritik ausüben bei Bayern München. Wenn wir 4 Spiele kein Spiel gewinnen, ist normal. Aber ich glaube, da ging es auch ein bisschen was anderes.
Wir hören ja mal genau hin, Dirk. Aber es ging, glaube ich, um was ganz anderes. Was meint er denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt.
Ich weiß, ja, danke. Gute Frage, ich weiß nicht.
Ich rätsel immer noch, um was es wirklich ging. Also natürlich war es eine Medienschelte. Es war sicherlich auch beabsichtigt, eine gewisse Drohgebärde aufzubauen, was mäßig gelungen ist, bis eigentlich gar nicht gelungen ist. Warum man das so macht, also PR-mäßig ein klassisches Eigentor, gar keine Frage. Also dass die Bosse natürlich die Spieler schützen wollen, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, finde ich völlig in Ordnung, völlig richtig, ist ihr gutes Recht, vielleicht den Spielern gegenüber auch sogar eine gewisse Pflicht. Aber das dann so vorzuführen und sich selber zu konterkarieren, ich rätsel immer noch, wer die Bosse da beraten hat und wer auf diese Idee gekommen ist.
Mhm. Süle und Kimmich haben eins ungefähr in die gleiche Kerbe geschlagen, nämlich nach dem Motto, wir haben uns geschützt gefühlt, das hat uns gut getan, dass die alle sich hinter uns gestellt haben. Das heißt im Umkehrschluss, es muss ja vorher etwas ein bisschen anders gewesen sein. Man fühlt sich nicht mehr sicher. Es fehlt dir vielleicht der Schutz. Es fehlt dir vielleicht hinten eine Mauer, die man gebraucht hätte. Ist das so? Wenn ja, warum? Sind die doch so verunsichert gewesen? Das, finde ich, kann man auch mal hinterfragen.
Kam das so deutlich raus für euch? Dass ja. Es Rückendeckung war? Für die,
ach so,
für
nein, die Spieler? Die Spieler haben so vermittelt, als hätten sie es bekommen, meine ich. Kimmich und Süle haben das gestern gesagt.
Brauchte die Mannschaft, brauchte ja, Niko Kovac jetzt schon so früh
das eine, ist meine Frage.
Ein solches Pfund? Helft mir.
Ja. Gut, wir haben auch schon mal gesagt hier.
Niko Kovac ist ein junger Trainer. Ich frage mich wirklich, ich behaupte es jetzt nicht, ich frage mich das nur. Ja. Bei Guardiola, Van Gaal, Jupp Heynckes, hätte es zu diesem Zeitpunkt der Saison nach 4 nicht so also nach der Mini-Krise, hätte es da schon eine solche Veranstaltung gegeben? Ich frage mich das.
Gut, fahren wir gleich weiter, ne? Und kümmern uns noch um andere Partien. Der VfB Stuttgart, der Fehlstart von Markus Weinzierl, allerdings gegen den Tabellenführer. Und Sie haben vorher die Chance. Und nutzen Sie bitte, 3.000 Euro zu gewinnen. Es gibt dazu auch noch ein iPhone XS plus Apple Watch. Viel Glück. Live aus dem Mittelteil am Münchner Flughafen, sind zurück beim Check24 Doppelpass und begrüßen ganz herzlich Michael Kramer, seines Zeichens Kommunikationsexperte. Er berät unter anderem Unternehmen, Politiker und auch Sportler. Guten Tag.
Schönen guten Morgen, viele Grüße nach München.
Herr Kramer, diese wie wir schon gesagt haben, legendäre Pressekonferenz. War sie schädlich oder hilfreich?
Natürlich war dieses ganze Thema da am Freitag absolut schädlich für den FC Bayern. Wenn Sie sich die Berichterstattung ansehen in den Medien, da müssen Sie gar nicht nur heute die Bild am Sonntag lesen, sondern auch alle anderen Zeitungen, wenn Sie sehen, was in sozialen Netzwerken los ist, wenn Sie eben den Fan gehört haben, den Sie selber dort bei sich im Studio haben. Da haben die Bayern ohne jede Not für eine Lappalie, ich bin da ganz bei Marcel Reif, für eine Lappalie, für die es sich nun wirklich nicht lohnt, eine Baustelle aufgemacht, die man kaum noch geschlossen bekommt. Es ist vollkommen unverständlich, warum der FC Bayern hier ein solches Fass aufmacht, ohne jede Not für Dinge, die nicht der Rede wert sind, die dem FC Bayern, der gerne ein Weltklub sein will, überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Und alles das, was eben gesagt wurde in Stichworten Gelassenheit und cool bleiben, alles das hat man hier vermisst. Insofern ein großer Schaden für den FC Bayern.
Was vermuten Sie denn dahinter? Was sind die Beweggründe?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch seit Freitag genauso ratlos wie die Runde. Wahrscheinlich hat man hier wirklich im Laufe der letzten Monate das Gefühl bekommen, man wird ungerecht behandelt. Aber das, was dann kam, dass die eigenen Spieler als Altherrenfußballer bezeichnet werden, das war ja im Prinzip der heftigste Vorwurf. Und das dann in Zusammenhang mit dem Grundgesetz. Da sieht man, dass jedes Maß verloren gegangen ist, dass da überhaupt nicht mehr klar ist, was eigentlich noch zusammengehört. Hier wurden Dinge miteinander vermengt, die nicht zusammengehören. Und wahrscheinlich hat man versucht, hier ein Ablenkungsmanöver zu starten. Wahrscheinlich wollte man auch wirklich Journalisten ein wenig einschüchtern, um für eine bessere Berichterstattung in der Zukunft zu besorgen, also besser im Sinne der Bayern. Aber das kann natürlich nicht funktionieren. Kein Journalist, der dort in irgendeiner Form angegangen wurde, wird es sich erlauben, nun schlechte Leistungen der Bayern als positiv darzustellen oder weniger kritisch in der Zukunft zu sein. Das hat auch was mit Berufsethos und mit Berufsauffassung zu tun. Hier ist auch ein schräges Bild vom Journalismus, meiner Meinung nach. Journalisten sind nicht dazu da, Stars zu applaudieren oder schlechte Spiele schönzureden, sondern Journalisten sind dazu da, ihre Meinung zu sagen und das zu schreiben und zu berichten, was sie sehen. Nichts anderes. Es geht nicht darum, Fan zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Journalisten sind keine Fans. Und wenn ich das auch noch sagen darf, Herr Helmer, ganz kurz, mir ist auch eine Pressekonferenz immer sehr suspekt, wo die Herren, die vorne auf der Bühne sitzen, die Journalisten dort alle duzen. Hier muss die Rollenverteilung mal klar sein. Diese Journalisten sind nicht Kumpel, sie sind auch nicht Freunde, sie sind auch nicht Teil dieser Inszenierung, die die Bayern gerne hätten, sondern sie sind unabhängige Berichterstatter und das müssen sie auch sein.
Kann ich jetzt schlecht was zu sagen? Oder ich tue es euch auch alle, ne? Deswegen hat sich das so eingebürgert. Aber was würden Sie den Bayern jetzt empfehlen? Welche Strategie für die Zukunft?
Also man kriegt das Thema nicht mehr zurück. Das haben die Bayern nun, wie gesagt, ohne Not selber in die Welt gesetzt. Ich versuche es mal zu vergleichen mit Themen, die wir in der Industrie haben. Wenn ein solches Thema nun mal draußen ist, ein Thema, das man nicht gewinnen kann, dann kann man nur ein Interesse daran haben, dass die Diskussion darüber möglichst schnell wieder abebbt. Das heißt, wenn man den Bayern etwas raten kann, dann nur, dass sie jetzt bitteschön sich in diesem Thema zurückhalten und sich auch nicht mehr dazu äußern. Das fällt den Herren wahrscheinlich besonders schwer. Die Spieler haben aus meiner Sicht da einen guten Anfang gemacht und sich weitestgehend zurückgehalten und sich nicht geäußert. Jetzt gibt es natürlich ein paar Provokationen in den Medien. Der ein oder andere Kommentar ist heute sicherlich dazu angetan, dass die Bayern wieder darauf reagieren. Aber das wäre aus meiner Sicht genau die falsche Strategie. Man muss dieses Thema eindämmen. Es muss aus den Schlagzeilen raus. Und jede weitere Äußerung der Bayern-Verantwortlichen würde die Schlagzeilen wieder anheizen. Also mein Rat wäre, halten Sie sich zurück, schweigen Sie. Wenn Sie danach gefragt werden, sagen Sie, wir haben dazu alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und dann kann man hoffen, dass das Thema in ein paar Tagen oder Wochen dann aus den Schlagzeilen wieder verschwunden ist.
Dankeschön. Gilt das aber nur für die Bayern oder gilt das für uns auch vielleicht, Marcel?
Das Thema
jetzt mal irgendwann...
Wenn es ausdiskutiert ist, ist es gut.
Für dich ist es noch nicht ausdiskutiert, merke ich.
Ach, es gibt zwei Dinge, würde ich gerne noch sagen. Also nochmal, die Bayern sind noch nicht hilflos. Es gibt ein Presserecht, wir müssen nicht das Grundgesetz gleich auspacken. Aber es gibt aber ein Presserecht, es gibt die einstweilige Verfügung, es gibt Unterlassungsdinge und ja, es gibt Gegendarstellungsforderungen, die du sehr wohl haben kannst. Und wenn du berechtigt sagen kannst,
ihr sendet, macht Fake News, ihr verbreitet Lügen, ihr verbreitet was weiß ich für eine Polemik, dann kann man sich sehr wohl dagegen wehren. Ja. Es gibt auch unter uns in der Journalie gibt es auch Kampagnenjournalismus zuweilen, das habe ich an anderer Stelle zuletzt ziemlich massiv erlebt. Und auch das ist nicht in Ordnung. Also insofern, ich sage doch nicht, dass wir alle heilig sind. Was mir bei dieser Pressekonferenz am Ende dann nicht gut gefallen hat oder am wenigsten gut gefallen hat, ehrlich gesagt, war, wenn mir jemand eine moralische Latte so hinlegt, wie die Bosse, auch Uli Hoeneß, und wenn er eine halbe Stunde später einen Spieler wie Juan Bernat, der nicht vor Ort ist, apropos Dankbarkeit und Spieler, muss ich ja nicht sagen, das war unser Bester und der hat auch nicht das Wohl und Wehe, wie Uli Hoeneß sagte, hängt nicht von Juan Bernat ab. Und dennoch, die Art, wie man einen Spieler dann, der hat in diesem Spiel nur Scheißdreck gespielt, wörtlich, und der hat uns fast alleine die Champions League gekostet, da bin ich zusammengezuckt. Wenn mir, wie gesagt, jemand eine Latte so hinhängt, dann darf er nicht so drunter durchspringen. Das war kontraproduktiv und völlig daneben. Und ich sage das über einen Mann, den ich hochschätze, was die Bayern angeht. Denn ohne Uli Hoeneß wären die Bayern nicht da, wo sie heute sind. So.
Ich möchte an einer Stelle einhaken. Und zwar das Wort Fake News. Also Fake News sind ja absichtlich falsch dargestellte Sachverhalte. Ich kenne wirklich keinen Kollegen, der im deutschen Sportjournalismus arbeitet, der absichtlich Sachverhalte falsch darstellt. Dass uns allen auch Fehler passieren können, steht völlig außer Frage. Wenn das so ist, du hast die Mittel erwähnt, die dagegen angewandt werden können, dann muss man sich diesen Fehlern stellen, dieser Verantwortung stellen. Nichts tut uns mehr weh, als Fehler zu machen. Wir machen die nicht absichtlich, definitiv nicht und schon gar nicht mit bösem Willen. Uns dann aber das Recht abzusprechen, zu kritisieren, geht weit über das Maß hinaus. Und das hat der FC Bayern eigentlich nicht nötig, aber sie scheinen wirklich dieses Maß, was eben auch angeklungen ist, dieses Gefühl für die Verhältnismäßigkeit völlig verloren zu haben.
Mhm. Herr Kammer, liegt die Ursache vielleicht auch darin, dass es heute eigentlich nur da geht, als Erster die Nachricht zu haben, die News, und dann wird sie einfach möglichst schnell auch rausgehauen?
Ja, sowas mag es geben, das gibt es auch. Aber wissen Sie, das gehört zum Geschäft und ist auch Teil dieses Zirkus. Die Bayern dürfen hier in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen, was wären sie ohne die Medien? Was wäre dieses ganze Geschäft ohne die Medien? Auch Spielertrikots, die in Afrika, Asien oder Amerika von Jerome Boateng oder Mats Hummels gekauft werden, werden gekauft, weil Medien berichten. Das ist Teil des Gesamtpakets und mit Verlaub, das ist im Schmerzensgeld inbegriffen. Das ist in anderen gesellschaftlichen Bereichen ja nicht anders. Wirtschaftsberichterstattung, sehen Sie sich an, was Politiker teilweise aushalten müssen. Das gehört zum Geschäft und wird sich auch nicht mehr verändern. Spätestens durch die Digitalisierung ist das eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist.
So, sage ich nochmal Dankeschön für die Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Christian, muss man das? Christian, heißt das, wir müssen das alles... Oder das gehört einfach dazu, man muss das in Kauf nehmen. Nicht wir, sondern eben auch die Spieler, die Vereine.
Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil jetzt hat wieder jemand aus irgendeinem Bereich was zu dem Quark sagen können. Er hat schön geredet, er hat es super rübergebracht. Ich finde diesen Satz, dass du viele Dinge verpacken musst oder die Angriffe oder kritische Stimmen, dass das in dem Gehalt mit inbegriffen ist, wie er vorhin schon gesagt hat, das sind alles Menschen. Und wenn du ständig kritisierst wirst für irgendwas, was du nicht gut machst, dann geht das nicht spurlos an dir vorbei. Und ich glaube, wir hatten mal eine Situation vor 10 Jahren, wo es in die falsche Richtung geht. Und da haben alle damals auch gesagt, dass man dieses Miteinander, dass man aufpassen muss, dass man miteinander vernünftig umgeht. Und dass jetzt die Medien so darstellen, sich selber darstellen und sagen, sie haben noch nie irgendjemanden angegriffen und auch mal unter der Gürtellinie oder was ich vorher gesagt habe, du kannst ein Thema besprechen, aber dann ist es auch irgendwann wieder gut. Das, was du gesagt hast mit Özil, mit was ich vorher gesagt habe mit Mario Götze, du kannst es ansprechen, aber irgendwann muss es auch mal gut sein. Also da musst du mal aufhören und sagen, jetzt haben wir zu dem Thema alles gesagt. Und da kann mir einer erzählen, das kannst du doch nicht, du kannst doch nicht sagen, das muss er verpacken, weil er so und so viel Geld verdient. Das ist ein Mensch, der sitzt zu Hause, der nimmt sich das zu Herzen und der macht sich Gedanken. Und dann gibt es auch Leute, die nehmen sich zu sehr zu Herzen und da passieren Dinge, die keiner will.
Aber damit ich meine, das konnten wir nie hören, wenn wir darauf reduziert wurden, aufs Geld verdienen.
Ich habe gestern auch in dem Vorgespräch gesagt, ich kann mich doch nicht über Dinge äußern, von denen ich keine Ahnung habe. Er hat Ahnung von Kommunikation, aber er kennt das Geschäft. Er hat noch nie selber diese Situation mitgemacht. Er hat noch nie bei einem Weltmeisterschaftsding, hat nie um irgendwelche Dinge mitgespielt und wird ständig beobachtet, wie er seine Arbeit macht. Und redet aber mit. Das ist ungefähr so, als wenn ich über eine schwangere Frau reden würde. Ich habe 10 Kinder und sage, ich habe 10 Kinder. Ich habe aber nie mitgemacht, was die Frau mitgemacht hat. Aber ich rede so, als wenn ich es könnte.
Das ist unsere Arbeit findet ja genauso in der Öffentlichkeit statt. Und wir müssen uns der Kritik ja genauso stellen.
Ja, aber jetzt was ihr gesagt habt, mit dieser Gegendarstellung, ist jetzt meine Meinung. Mhm. Du haust eine Schlagzeile auf der ersten Seite raus und sagst irgendwas bla 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 und merkst, das war falsch, war ein Fehler und jetzt kommt die Gegendarstellung. Auf welcher Seite ist die?
Letzte Seite.
Wo ist die Gegendarstellung? Wenn ich einen Fehler mache, dann stelle ich mich hier hin und dann sage ich, okay, ich habe was Falsches gesagt.
Es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen. Es gibt Unterlassung, also eine Information oder eine Nachricht nicht wiederholen zu dürfen. Es gibt eben auch die Gegendarstellung, das Gegenteil dann darzustellen, beziehungsweise die Sichtweise der dann vor Gericht gegnerischen Partei. Ja. Und dann hängt es ganz davon ab, wie diese Gegendarstellung gedruckt werden muss. Es kann genauso gut sein, dass man eine Gegendarstellung, das entscheidet aber ein Gericht und nicht wir.
Ja, aber
Lass mich bitte ausreden. Das entscheiden ja nicht wir, sondern das entscheidet dann in so einem Konfliktfall, wenn es zu einer Gegendarstellung kommt, entscheiden das unabhängige Richter, ob diese Gegendarstellung in Größe einer Schlagzeile gedruckt werden muss oder an einer anderen Stelle.
Verstehe ich.
Und ich kann dir eins sagen, in keiner unserer Redaktionskonferenzen spielt eine Rolle, ob ein Spieler 1 Million verdient oder 10 Millionen verdient oder 100.000 und dass das Schmerzensgeld ist. Wir überlegen uns immer sehr, sehr wohl und erst recht nach dem Vorfall, nach dem schrecklichen Vorfall, den du eben angesprochen hast, wir reden alle, ich spreche das mal aus, Robert Enke, Selbstmord damals, spätestens seit dann machen wir uns jedes Mal wirklich Gedanken, können wir eine Geschichte machen, können wir so formulieren und arbeiten wirklich mit allergrößter Sorgfalt, kann ich hundertprozentig versichern.
Wobei, Jörg, ich Christian helfen möchte, ne? Du weißt, wenn diese Schlagzeile erstmal steht auf der ersten Seite, erinnern sich die Leute immer an diese erste Schlagzeile und nicht an die Gegendarstellung. Also das
genau hat schon eine Wucht. Genau deswegen arbeiten wir.
Ja, Beispiele gibt es wirklich
sehr oft. Das hat schon eine Wucht.
Wo dann, was auf der ersten Seite steht, große Überschrift, die meistens die Reporter selber gar nicht gemacht haben. Und der Gegensatz steht dann irgendwann mal in der dritten Seite unter der Rubrik und ganz klein. Also das ist schon.
Aber das entscheiden ja nicht wir.
Das stimmt schon.
Das Argument verstehe ich durchaus. Aber wenn ich hier sitze und ich hau den Scheiß raus und merke, ich habe was Falsches gesagt und es tut mir leid, dann setze ich mich auch hier wieder hin und sage das genau in demselben Rahmen. Ja. Und dann finde ich, dann ist das einfach eine Frage, und jetzt sind wir bei Respekt. Wenn ich eine Schlagzeile raushaue auf der ersten Seite und die ist nicht in Ordnung, dann erwarte ich einfach aus Anstand und Respekt demjenigen, über dem ich die Schlagzeile angeteilt habe, dass ich auf der ersten Seite schreibe, es tut mir leid. Fertig. Ja.
So, lass uns zurück zum Sportlichen. Ja.
Ich würde gerne darauf noch ganz kurz beantworten. Okay. Also dazu noch mal ganz klar, wenn wir etwas falsch berichten, stehen wir dazu, gestehen diesen Fehler auch ein. Ob das letztendlich über die juristische Schiene geht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das entscheiden dann halt unabhängige Richter. Und es ist halt auch nicht so, Christian.
Du brauchst doch kein Gericht davor,
wenn
ich das du brauchst doch bitte keinen Richter, der dir sagt, 100%. Ich habe einen Fehler gemacht. Wenn du sagst, du hast einen Fehler und du sagst selber, ich habe einen Fehler gemacht, dann sage ich, okay.
Aber das ist ja auch immer, eine Frage, ob es wirklich hundertprozentig falsch gewesen ist oder ob die Wahrnehmung
falsch ist. Jetzt sind wir beim Thema. Wir spielen schlecht, dann müssen wir sagen, wir spielen schlecht.
Ja.
Berichtest irgendwas, was scheiße ist und du sagst, vielleicht war es ja gar nicht scheiße. Ja, doch, war scheiße, dann sag mal scheiße, Ende aus, fertig, ja, dann ist es gut. Ja,
genau. So, bevor wir jetzt zu weit abbleiben. Gut, greif mal ein bitte jetzt.
Genau, wir wollen ja irgendwann auch noch zum Sportlichen kommen, aber tatsächlich, man merkt an der Runde, an unserer Diskussion und auch an dem, was im Netz passiert, dass die Bayern es wirklich geschafft haben, den Fokus erstmal vom Sportlichen zu verlagern und dass jetzt wirklich jeder auch Artikel 1 des Grundgesetzes kennt. Es hat sich übrigens in den letzten Tagen wirklich der Hashtag #MirSanMimimi etabliert, wurde ganz häufig benutzt und um die Frage der Woche aufzulösen, habe ich noch ein paar Tweets rausgesucht, die eben nochmal zeigen, dass sich da der FC Bayern eher wenig weniger einen Gefallen getan hat. Hier zum Beispiel diese Pressekonferenz wird als das spektakulärste Eigentor des FC Bayern in die Clubgeschichte eingehen. Außerdem auch noch die Meinung, dass das eben zeigt, dass der Umbruch vor allem in der Führungsetage beginnen muss. Zwei erbitterte alte Herren haben begonnen, ihr Lebenswerk zu zerstören. Und Timmy meint noch, das war die peinlichste Pressekonferenz aller Zeiten. Und ich habe damals Tic-Tac-Toe gesehen. Wir erinnern uns an die 90er. Kann ich mich auch noch dran erinnern. So, wir lösen kurz unser Live-Voting auf. Das ist auch ziemlich deutlich auf die Frage, hat die Attacke der Bayern-Bosse dem Verein genutzt? 27% sagen ja, der Rest nein. Und Marcel gehört zu diesen 27%. Er sagt nämlich, das Team war unmittelbar vor dem wahnsinnig wichtigen Spiel, das sehr druckbelastet war, aus der Schusslinie. Also alles richtig gemacht. Und jetzt noch das Dopafon. Ihre Meinung, bitteschön.
Der Auftritt der Bayern-Bosse hat insofern dem Verein genutzt, weil er nach innen die Reihen geschlossen hat. Aber nach außen war der Auftritt unprofessionell, ja dilettantisch. Und er entbehrte nicht einer gewissen Komik.
Das Ziel wurde eigentlich erreicht. Der Fokus wurde von der Mannschaft und vom Trainer weggenommen und prompt haben sie auch wieder gewonnen. So gesehen, vieles richtig gemacht.
Es wurde endlich mal Zeit, Journalisten und Experten mal ein bisschen gerade zu rücken. Vielleicht werden sie mal wach und berichten wieder anständig über Bayern München.
Das war das größte Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Schlechte Leistungen sind schlechte Leistungen und die dürfen, nein, die müssen sogar bewertet werden. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern mit Presse- und Meinungsfreiheit. Und die ist tatsächlich durch das Grundgesetz gedeckt. Der FC Bayern steht nicht über den Dingen, erst recht nicht über den Werten des Grundgesetzes.
So, also vielleicht sollten wir uns wirklich alle mal genau hinterfragen. Wir gehen mal ins Spiel rein. Ne? Fußball wurde auch gespielt. 18. Minute. Muss ich Stefan gleich mal fragen. War das für dich Süle gegen Arnold? Ein Foul, ja oder nein?
Es gibt wahrscheinlich hunderte Meinungen, aber für mich ist es ein ganz klares Foul.
Mhm. Warum?
Ja? Ja, klar will Süle den Körper reinstellen, er will aber zum Ball gehen und trifft definitiv
nicht den Ball
und trifft den Arnold.
Aber das hieße ja letzter Mann, oder?
Es hieße letzter Mann, gute Freistoßposition, weiß nicht, ob man rot geben muss, weiß nicht, wie nah da die anderen Spieler jetzt waren, aber es ist zumindest ein Freistoß, ganz klar. Also,
ja, also ganz klar, er trifft nicht den Ball, er trifft den Gegner, checkt den weg, ein bisschen eishockeymäßig, faul.
Ich meine, wenn man sieht, als Beispiel, glaube ich, da die Diskussion, ob das ein Elfmeter war in Nürnberg.
Meinst du ein bisschen eher?
Sorry, aber da kannst du nicht Elfmeter pfeifen und da kannst du keinen Freistoß pfeifen.
Was lernen wir daraus? Die Schiedsrichter bevorteilen die Bayern?
Nein.
Da reden wir nächste Woche drüber.
Nein.
Dann
kommst du jetzt darauf? Wir haben auch eine andere Szene, wo das nicht so der Fall war. Ne? Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Führung der Bayern. Ist schon ein bisschen, Christian, schon wichtig, dass Robert Lewandowski trifft, ne? Für die Mannschaft, oder?
Ja, ist ja ohne Frage. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Er ist ein Top-Stürmer und wenn sie ihn brauchen, ist er normalerweise da. Hat auch eine schwierige Phase jetzt gehabt bei der WM.
Thiago macht das wunderbar, ne? Lässt den Ball.
Ja, aber Sensationspass von Hummels, muss man mal sagen.
Ja, alles
ein
gut.
Pass in die Tiefe. Und Mats Hummels.
Aber das waren genau die Nico Kovac, glaube ich, explizit gefordert hat vor diesem Spiel. Mehr Bälle noch in die Tiefe. Und ich finde auch, Thiago ist überragend, indem er einfach aktiv wegbleibt. Ja. Hier sieht man es gut.
Das haben sie während der Woche
trainiert. Wobei Hummels nicht auf Lewandowski spielen will. Ne? Das macht ja dann Thiago gut.
Glaubst du nicht?
Nein.
Aber Lewandowski läuft ja da, den Laufweg macht er schon.
Ja, aber Hummels sieht Thiago und er wollte den Thiago in den Fuß spielen. Ist meine Meinung.
Also ich glaube schon, dass Thiago absolut durchsetzt.
Ja genau, sage ich ja. Thiago macht es gut, indem er sieht, dass der Ball stark kommt, ihn durchlässt.
Also um Thiago in den Fuß zu spielen, kommt er ziemlich stark, findest du nicht?
Guck doch die eine Wiederholung an, dann siehst du doch das. Der sieht doch.
Wir zeigen es nochmal, hallo, bitte. Aufgabe an die Regie.
Aber das ist ein...
War ein super Pass.
Einigen wir uns darauf. In die Tiefe war so, und dass es von denen sehr wenig
war. Guck mal, der sieht doch den Lewandowski, der steht noch gar nicht losgesprintet, als der Pass kommt.
Auf jeden Fall toll rausgespielt.
Ich glaube, also Stefan war Stürmer, der weiß was.
Ja, aber der ist doch noch gar nicht losgesprintet, als er einen Pass gespielt hat.
Reden wir schon mit dem Bayern-Pass schlecht, das geht doch
nicht. Guck mal. jetzt kommt der Pass. Lewandowski steht da. Jetzt sprintet er los.
Also ich glaube, dass Hummels Lewandowski gesehen hat.
Okay, herzlichen
Glückwunsch. Aber du warst Stürmer, ich nicht. Alles gut.
einigen uns darauf. Alles gut.
Siehst du, da aber das ist in den letzten
vier Spielen. Die Medien haben eine andere Wahrnehmung manchmal. Du musst das einfach akzeptieren.
Lewandowski ist noch nicht losgesprintet, als der Ball gespielt wurde. Und dann sagst du zu mir, er will...
Ja, weil ich das so wahrnehme. Das ist ja in Ordnung. Also nochmal, du hast gespielt, ich nicht. Und ich sehe es so und du siehst es so. Ist ja in Ordnung.
Aber das ist im Holland-Spiel in der Nationalmannschaft und bei den Bayern in den letzten vier Spielen davor so viele solche Pässe in die Spitze flach nicht gegeben hat, das, denke ich, war ein Hintergrund.
Ja, aber schon gut, wenn sie es erkannt haben und es geändert haben.
Ja, super. Also, das, oder? Die erste Halbzeit war mit das Beste, was ich von den Bayern in dieser Saison gesehen habe.
Bayern haben das trainiert, im Abschlusstraining unter anderem.
Wie Lewandowski vorne reinsprintet.
Doch, ja.
Laufwege.
Wir haben die Szene vom Abschlusstraining leider nicht.
Sonst hast du nicht jetzt
an, warte, ich habe hier Handy dabei.
Das 2-0 haben wir auf jeden Fall da. So. Ne? Wenn es läuft beim Stürmer, läuft es. Oder was sagst du dazu, Stefan?
Ja, braucht Selbstvertrauen.
War auch ein guter Pass.
Nein, aber
das braucht man nicht viel sagen, ne?
Nein, aber das ist doch Lewandowski, haben wir zu Beginn der Saison gesagt, ist der beste Neuzugang der Bayern. Wenn er endlich sagt, Schluss jetzt, ich will nicht wechseln, ich akzeptiere, ich bleibe hier und ich spiele wie Robert Lewandowski. Wie wichtig er für die Bayern ist, ist doch überhaupt keine Frage. Es gibt gar keine Alternative im Moment dazu. Und die WM haben die Polen und er gewaltig in den Sand gesetzt. Und danach, jetzt, das letzte, wie heißt der Superwettbewerb, Europa-League-Spiel, die Polen abgestiegen aus dieser Super...
Nations League,
Entschuldigung. A-Gruppe, B-Gruppe,
abgestiegen. Heißt, ne?
Und er legt sich mit dem Trainer an und sagt, wir haben das unser System, ist nicht so, wir können schon was anderes lieber spielen. Darauf sagt der Trainer, oh, das fällt ihm aber spät ein. Heute bei der Mannschaftsbeschreibung fand das noch gut. Also, Lewandowski war in einer ganz schwierigen Situation und natürlich gucken alle auf ihn. Das ist ja die ganze Diskussion, die wir heute führen. Die Bayern sind nicht der wichtigste Verein, aber sie sind ein spezieller Verein nach ihren Ansprüchen und ihren Möglichkeiten. Und wenn ein Robert Lewandowski, der immer noch für mich mit der beste Neuner auf der Welt, wenn der eine Phase hat, wo er nicht trifft und in wichtigen Spielen nicht trifft und viele Nebengeräusche zu hören sind, dann ist das für die Bayern enorm misslich. Und wenn der gestern die zwei Tore macht, so.
Das ist so, der FC Bayern ist ein spezieller Verein, hast du gesagt. Ja. Wir sind ein spezieller Sender, ne? Du weißt, was das bedeutet. Ne? Wir reden gleich weiter. die Bayern haben in Unterzahl gespielt, auch eine gute halbe Stunde, wie es dazu kam. Das wollen wir gleich besprechen, ob das gerechtfertigt war, ja oder nein. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Stefan Kießling war gestern im Stadion, hat mitgezittert. Live aus dem Mittelte, Michael Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir waren bei der Partie Wolfsburg gegen den FC Bayern. Schauen auf eine Szene von Arjen Robben. Da muss ich den Stürmer ja fast fragen. Stefan?
Mich wieder?
Mhm. Fühlt sich angesprochen, ne? So. Elfer?
Nein, das ist keine Elfer. Es war eine dumme Aktion. Ich glaube, es hätte er in der Situation nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht wollte er sich ein bisschen schützen, aber durch das, dann falle ich anders, sage ich jetzt mal so. Na?
Wie falle ich denn dann, wenn ich mich schützen will?
Ja, nicht, ich bleib da nicht so liegen.
Oh, ich finde das Fingerspitzengefühl vom Schiri. Ich meine, man hat fast das Gefühl, er wollte die offene Sohle auspacken, zieht noch zurück und jetzt vielleicht im Gespräch, komm, springe ich Schutzhaltung hoch, dann lasse ich weiterlaufen.
Einfach weiterlaufen, bin ich bei dir.
Ja, weil die Reaktion zeigt ja, in erster Linie wollte er vielleicht doch einen Elfmeter, aber es ist klar, du musst nicht unbedingt eine Schwalbe geben und gelbe Karte.
Und diese Bewegung trägt natürlich dazu bei, so dieses Hochkreuzgehen, gar keine Frage. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, man hätte es weiterlaufen lassen
wollen. Wir haben andere Schwalben gesehen in der Saison. Auch da würde ich dann sofort auch sagen, hier denke ich auch, Mensch, wenn das gelb ist, dann gibt es im Spiel nachher noch Szenen, da musst du ja nur noch rausstellen.
Also das aber man sieht ja dann wieder, ne, durch das zweite Foul, was du dann ja in so einer Situation eigentlich auch nicht als gelb bewerten müsstest, kriegst du wegen zwei solchen Aktionen eine gelbe rote Karte.
Ich hätte es fast umgekehrt gesehen. Ich fand die Szene jetzt hier, also das ist natürlich auch ungeschickt und ist ein Foul, klar, er trifft ihn. Aber da hätte ich mir dann, Christian,
also da kann, Spitzen
da kann, da, 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 da hätte ich jetzt
vor allen Dingen, wenn er
Da greift für mich jetzt das Fingerspitzengefühl, wenn du sagst, du hast eine gelbe Karte. Und das ist jetzt nicht so böse, dass du sagst, wow, da wollte ihn jetzt unbedingt böse. Da hätte ich gesagt, alles klar, aufpassen, du hast schon gelb, sonst musst du dir runterstellen.
Es ist natürlich, so ist er trifft ihn, oder?
Ja, aber da hätte
natürlich er trifft ihn, aber er tritt nicht in die Achillessehne oder so. Ne? Er trifft ihn am Fuß.
Ich glaube, da hätte es eine Ermahnung auch nochmal getan. Also ich finde diese gelb-rote Karte gegen einen Robben definitiv zu hart.
Also wenn die Bayern jetzt von den Schiedsrichtern benachteiligt. Vorhin hatten wir...
Ich hatte diese Szene ja versprochen, ne? Bist du zufrieden damit?
Das ist mir zu viel Schiedsrichter im Mittelpunkt. Das sind Szenen, Spielleitung ist, hör zu, lass doch das. Schon beim ersten Mal. Mach nicht so einen Zirkus. Wir kennen dich von mir aus noch dazu. So. Und bei der zweiten gehe ich hin und sag mal, bist du verrückt? Oder ich gehe zum Kovac und sag dem Mann, hilf ihm mal bitte. Wenn er noch einmal einen Zeh rausschlägt, schmeiß ich ihn runter, fertig. Und das machst du so, dass die Leute es auch sehen. Das nenne ich Spielleitung.
Ja.
Bis dahin wünsche ich mir viel mehr als...
Ich glaube, 195 Bundesligaspiele hat er gemacht bis dahin. Kriegt 6 gelbe Karten insgesamt, glaube ich. Und gestern gleich 2.
Boah, was ist...
In einem ja, du weißt, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Du kennst das doch. Ja. Oh. An der Stelle. Naja, ich zahle dafür. So. Damit machen wir das Thema jetzt auch mal zu. Bei den Bayern hätte ich schade trotzdem 3-1 gewonnen. Anders sieht es beim VfB Stuttgart aus. Es ging alles blitzschnell. Erst das treue Bekenntnis für Korkut, dann wurde er prompt beurlaubt und dann wurde gleich der Neue installiert, nämlich Markus Weinzierl. Und dessen Debüt gestern ging so richtig in die Hose.
:0 stand da oben. So hoch hat noch kein VfB-Trainer verloren bei seinem Einstand. Ein Desaster, bei dem es nur 2 Minuten lang lief wie geplant.
Nach 3 Minuten war der ganze Plan weg.
Das frühe Gegentor, etwas unglücklich vielleicht, aber auch schwach verteidigt. Ansonsten die Dortmunder mal wieder gnadenlos effektiv. Und als sich dann auch noch Stuttgarts Weltmeister Pavard einen riesen Blackout leistete, war das Ding sowieso durch.
Symbolisch für die ganze Mannschaft aktuell, weil eigentlich unser bester Spieler so einen Fehler macht und das spricht für den Gesamtzustand der Mannschaft.
Und der entspricht genau dem Tabellenstand. Das Selbstvertrauen ist total im Keller, bei den erfahrenen wie auch jüngeren Spielern. Für die eigenartigen Umstände seiner Verpflichtung kann Markus Weinzierl natürlich rein gar nichts. Aber jetzt wollen wir halt trotzdem wissen, hat er denn was gebracht, der Trainerwechsel?
Und ist doch klar, dass der neue Trainer neue Ideen hat, neuen Elan bringt, neue Leidenschaft.
Ideen, Elan und Leidenschaft, dann noch ein bisschen mehr Biss und es wird schon klappen mit dem Erfolgserlebnis. Aber diese 0-4-Klatsche wirft eben auch eine Frage auf. Wie sehr schadet Weinzierl dieser Einstand?
Christa, man könnte auch andersrum sagen. Kann nur besser werden,
oder? Ich weiß, denkbar ungünstig. Du spielst gerade im ersten Spiel direkt gegen Dortmund, die gerade richtig gut drauf sind. Dann machst du die ganze Zeit, wie er sagt, du legst dir was zurecht und nach 3 Minuten gehst du in Rückstand. Gegen eine Mannschaft, die Tempo hat, die dann ein bisschen weiter hinten stehen kann, dann wird es natürlich schon ein Stück weit schwierig.
Das war ja das Erstaunliche, fand ich irgendwie. Auch die Dortmunder, Sebastian Kehl, haben im Vorfeld gesagt, ist eigentlich echt ein ungünstiger Zeitpunkt. Jetzt gegen den VfB mit Weinzierl immer eine besondere Geschichte, wenn da ein neuer Trainer ist. Und wenn man die Anfangsminuten gesehen hat, Stuttgart war gefühlt nicht auf dem Platz. Auch bei dem frühen Gegentor gibt's im Mittelfeld praktisch gar keinen Zugriff. Es wird mehr oder weniger gejoggt in den ersten 120 Sekunden. Wir haben Pavard gesehen, der sich einen üblen Patzer dann leistet, der dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufsetzt. Ich staune über diese Unkonzentriertheit des VfB. Vor allem in der Anfangsphase.
Schauen wir mal auf die 3. Minute, die angesprochen wurde, auch von dir, Jan.
Du hast das, wenn man jetzt ein bisschen auf Gonzalo Castro, glaube ich, auch guckt, jetzt spielt Reus den Ball und kann eigentlich durchlaufen. Hinter ihm sind, glaube ich, Tommy und Gonzalo Castro und sie lassen Reus durchlaufen, der dann eben unfassbar viel Beinfreiheit hat. Das passiert dann ein bisschen unglücklich letztendlich, weil Insua noch abfälscht. Aber das haben sie sich ein Stück weit eben auch selber zuzuschreiben.
Ja, man kann jetzt über viele sprechen, aber ich denke auch, dass in der Situation Baumgartner, ich weiß nicht, warum er den Platz hergibt.
Er muss dann nicht raus,
er muss nicht raus, er ist 1 gegen 1, jetzt gibt der Reus den Platz und dann sind sie 3 gegen 2. Natürlich hast du recht, in der Minute kannst du nicht so hinterher traben, aber du darfst auch den Platz nicht einfach freigeben, weil er ist im 1 gegen 1, da muss er erstmal vorbeikommen. Wenn er vorbeikommt, kann er immer noch rausgehen. Also als Innenverteidiger solltest du möglichst den Raum im Zentrum dann nicht freigeben.
Er hatte wohl auch taktisch umgestellt, ne? Und ja, Taktik hat auch da, hat wohl Schwierigkeiten mit dem Anfang, dass die Räume nicht ordentlich zugestellt waren, indem dann auch sowas passiert, dass keiner wusste richtig, wie er zu laufen hatte und schon liegt natürlich dann in der dritten Minute 0-1 zurück. Und dann, wenn die Taktik so Schwächen zeigt, greift das natürlich den noch intensiver.
Ja, aber er ist ja Innenverteidiger, er weiß, was er für eine Aufgabe hat und bin ich beim Christian, der muss also ja...
Also Innenverteidiger darf nicht raus?
Ne? Nein, der darf da in dieser Situation darf er nicht raus und dann gibt er den ganzen Raum frei. Dass es ja eigentlich dann noch ganz schlecht gespielt wurde und dann ein bisschen Glück hatten die Dortmunder, kommt dann auch noch dazu.
Aber 2-0, da haben sie richtig gut gespielt, ne?
Das war gut, ja.
Komm, schauen wir da drauf. Marco Reus, Kapitän.
Ja, und man sieht einfach...
Das war natürlich auch ein Fehler, ne, außen.
Aber wie gut ist es, wenn die Außenverteidiger einfach mitmachen? Das hat man bei Piszczek jetzt auch die ganze Zeit mal gesehen, dann mal wieder nicht. Hat er auch Verletzungsgeschichten, die kennen wir alle. Aber wenn das Tempo, und wir haben das ja auch im Länderspiel gegen Frankreich gesehen, wenn du Geschwindigkeit hast und Dortmund hat so viel davon und die Jungs eben die Räume auch machen, anlaufen, dann ist es so schwer zu verteidigen. Alcázar hervorragend, praktisch so ein bisschen wie Thiago bei den Bayern in Wolfsburg, der den Ball dann aktiv durchlässt und Reus macht das dann klar, klasse.
Aber Piszczek läuft da im Rücken weg, ne? Ich meine, das darf auch nicht passieren, oder Christian?
Ja, weil der Außenverteidiger ist natürlich schwierig, er läuft...
Steht er falsch rum?
Er hat ihn gar nicht im Blick.
Ja, genau.
Er hat keine Chance, ihn zu sehen, was er macht. Er schaut nur auf den Ball und achtet nicht darauf, was hinter ihm passiert. Mhm. Wenn er das nicht weiß, dann muss ich schon schauen, dass er den Raum auf jeden Fall sofort belaufen kann. Also ich darf den Raum ihm nicht geben. Und er hat ihn überhaupt nicht im Blick.
Überragend noch von Marco Reus, nicht nur der Pass, sondern er wird ja noch geklammert, er wird versucht festzuhalten, trotzdem hält er das Tempo, trotzdem lässt er nicht fallen, trotzdem hat er das Auge, spielt im richtigen Pass, also Marco Reus in einer herausragenden Form.
Ja, auf jeden Fall super herausgespielt, muss ich mal sagen.
Ja, und Alcázar auch, ne? Läuft den schön durch, ne? Wunderbar.
Ja, man muss man fast als Assist mitwerten, ne?
Ich habe gestern eine Statistik gelesen, wenn die stimmt, in allen Pflichtspielen für Dortmund Alcázar 14 Torschüsse, 11 Tore. Ganz mal so hinnehmen.
Ja. Bei der Nationalmannschaft hat er so weitergemacht. Ja,
ja. Ja, und du musst erstmal einen Stürmer, ne? Weißt du ja, normal nimmst du den Ball, oder? Du willst ihn selbst reinhauen, ne?
Guter Stürmer lässt ihn durch.
Hättest du ihn durchgelassen früher? Ja, klar.
Das war gut, muss man auch mal so sagen. Was bedeutet das jetzt für Stuttgart? Die kommen natürlich nicht raus da unten, ne?
Nein. Taktisch umgestellt,
schon viel versucht,
paar neue jetzt. Spieler rein. Ja. Ist das zu, macht er das zu früh? Versucht man.
Es ist natürlich
im Nachhinein, nach dem Ergebnis sind wir alle schlau. Aber natürlich stellst du dir die Frage, um was wäre es erstmal gegangen, vorwiegend da, dass die Mannschaft wieder halbwegs an sich glaubt ein bisschen.
Also ein Beispiel vielleicht, also für mich jetzt aus meiner Sicht, wenn du sagst, Pavard spielt die ganze Zeit rechter Verteidiger, Nationalmannschaft rechter Verteidiger, kommt zurück. Und spielt Innenverteidiger, was er ja kann. Er ist ja Innenverteidiger auf der linken Seite auf einmal. Aber wo du sagst, okay, jetzt würfelst du gleich mal alles ein bisschen durcheinander, ist vielleicht, wie du sagst.
Aber wenn sie es gewonnen hätten, hätte er gesagt, alles genau mit. Die richtigen neuen Zeichen gesetzt.
Haben sie aber so, nicht. Haben
ja,
sie
deswegen, aber wenn du jetzt sagst, natürlich. Und also, dafür sind wir jetzt als Journalisten nicht auch noch zuständig. Also wir können nur danach jetzt sagen, es hat so nicht funktioniert. Und die Mann, auch bei diesem Tor, das ihr so lobt jetzt gerade, ich meine, das fängt irgendwo am Mittelkreis an. Und dann wird man einmal gespielt und dann setzt sich einer durch. Muss er sich da wirklich durchsetzen bei einer Mannschaft wie Stuttgart, die gerade jetzt eher über Zweikämpfe das Ganze regeln müsste? Können sie sich so durchkombinieren? Es war erst das zweite Tor, da gibt man sich noch nicht auf. Es fehlt an Selbstbewusstsein. Das ist doch eine ganz banale Geschichte. Und da, glaube ich, muss Weinzierl sehr schnell ansetzen jetzt, dass sie jetzt nicht nur der Tabelle glauben, sondern ihrem Leistungsvermögen wieder näher kommen.
Was kann er machen, Christian, jetzt?
Ja, ich fand es auch bemerkenswert, der hat gesagt, er hat jetzt in der ersten Woche hatte Wert auf die Offensive gelegt.
Jo.
Also er hat auch gesagt,
er möchte
logischerweise
spielen,
vernachlässigt, ne? Er nicht die Defensive, aber Augenmerk war jetzt erstmal auf, oder offensiv, da habe ich gedacht,
aber vielleicht. Verstehst du, das ist Stuttgart, das ist die VfB-Gemengelage. Dort wird offensiver, fröhlicher Fußball gefordert, allerdings nicht mit dem Tabellenstand. Also das bitte nicht, sondern das soll schon oben mitgehen im ersten Drittel. Und das passt gerade im Moment so überhaupt nicht zusammen. Ihre Ansprüche, ich glaube auch, dass sie unter ihrem Vermögen spielt, diese Mannschaft. Sie sind besser als der Tabellenstand, nur sie kriegen es im Moment nicht auf den Platz. Und das muss Weinzierl hinkriegen. Das ist eine Hauptaufgabe eines Trainers.
Also eher defensiver denken, sagst du?
Ja, du musst, also ich persönlich ne? finde, Fußball spielt mit dem Ball und verteidigen tust du am besten, wenn du den Ball hast, weil da kann der Gegner nichts machen. Aber es gibt natürlich Situationen, auf die du ein Stück weit reagieren musst. Wie ist jetzt die Mannschaft, wie ist die Situation, hat sie das Selbstvertrauen? Also es ist jetzt anders, wenn der Pass von Pavard, da musst du schon ein riesen Selbstvertrauen haben, wenn du durch euch zwei versuchst durchzuspielen. Aber er hat es halt, weil er Weltmeister ist.
Bei den beiden klappt das bei natürlich.
Bei den beiden klappt das, okay, aber...
Gerade bei uns beiden musst du sehr viel Tipps.
Nein, aber du musst halt dann eventuell, ich möchte jetzt hier nicht als Schulmeister rüberkommen, aber du musst halt dann schon die Situation bewerten, wie ist sie gerade und vielleicht dann erstmal...
Du machst es ja respektvoll, also von der
ersten... Die Offensive, glaube ich, auch so angesprochen hat, vor allen Dingen auch, indem er Mario Gomez hervorgehoben hat und gesagt hat, wenn wir so einen vorne drin haben, dann müssen wir es jetzt einfach hinbekommen, den auch zu beliefern, was eben vorher unter Taifun Korkut, der ja einen Top-Job gemacht hat in der letzten Rückrunde, eigentlich keine Chance hatte, so ein bisschen erstaunt hat. Die waren mal 10-11 Spiele ungeschlagen, haben fast schon wieder an Europa denken dürfen. Da war die Fallhöhe dann natürlich auch da. Und ja, so kommt eins durch den schlechten Saisonstart dann zum anderen.
Aber da, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da finde ich zum Beispiel, Korkut hat übernommen, da war Stuttgart in einer richtig beschissenen Lage.
Absolut, Rückrunde sehr gut.
Korkut war herzlich willkommen in Stuttgart, hat einen super Job gemacht. Und jetzt, dann haben sie angeblich super Spieler gekauft. Also ich habe irgendwann dann in der Vorbereitung gesehen, 6 super Spieler gekauft, alles gut. Jetzt funktioniert es mal am Anfang nicht so. Ist immer noch Stuttgart, wo sind sie hergekommen? Also die Fallhöhe dürfte eigentlich gar nicht so hoch sein. Und jetzt sagst du nach 8 Spielen, ist alles Mist. Da verstehe ich dann nicht.
Die Reaktion.
Aufgrund
der letzten Saison dann. Und dann wird direkt schon.
Ja, aber das hat er
gesprochen, dass er international spielen. Und das ist
Teil von Korkut mit der Mannschaft erarbeitet. Und dann muss ihm danach
Respekt zollen
und sagen: Hey, jetzt schauen wir mal über den Zeitraum, jetzt haben wir eine Mannschaft zusammen, wie du es in der Saison machst, weil er hat sie aus dem Nichts auf den 7. Tabellenplatz, glaube ich, gebracht, ein Spiel verloren.
Vor allem nicht, wie du sagst, nachdem er herzlich aufgenommen wurde, sondern wurde er alles andere als herzlich aufgenommen in Stuttgart. Sondern wird wieder ausgedreht. Und dann setzt er das so positiv um.
Ja, gut,
so,
ja.
Gut ab.
Ja, muss man ja
sagen. Und er ist eigentlich auch einer, der sagt, die Bälle in Strafraum und möchte da eigentlich offensiv spielen.
Aber es ist...
Haben sie halt da nicht so hingekriegt.
Gut, wir machen einen einzigen Spot und dann reden wir über den vielleicht besten Einkauf im Moment in der Liga. Sensationelle Quote hat dieser Mann. Und einen großen Anteil daran, dass der BVB Tabellenführer ist.
Ja, das stimmt. Den Mann könnten wir eigentlich jede Woche analysieren. Paco Alcácer, der spanische Heißsporn beim BVB. Also der bricht wirklich einen Rekord nach dem anderen. Er trifft im Schnitt alle 18 Minuten. In der Bundesliga hat er in 126 Minuten schon 7-mal getroffen. Dann hat er in der spanischen Nationalmannschaft auch eingenetzt und kommt jetzt also in 7 Spielen auf 11 Tore. Das ist gigantisch. Ein paar Fakten sehen Sie auch noch hier. Und ich würde sagen, kein Wunder, dass der BVB hier die Kaufoption ziehen will. Der FC Barcelona gibt sich da schon relativ offensiv und zumindest hat Michael Zorc bestätigt, dass wenig dagegen spricht, diesen Mann also fest zu verpflichten. Es geht um eine Ablösesumme von 23 Millionen und circa 5 Millionen an Boni. Das Tor wollen wir natürlich auch noch sehen, das 3:0, da hat Pavard auch einen gehörigen Anteil daran, aber ist natürlich wieder was fürs Auge von Paco Alcácer. 25 Jahre ist er jung. Das Problem, das jetzt Lucien Favre hat, ist, er ist in der zweiten Halbzeit in Stuttgart in der Kabine geblieben, hat sich da ein bisschen was am Oberschenkel getan. Mal schauen, ob er da eben bis zur Champions League am Mittwoch gegen Atletico Madrid wieder ganz fit ist.
So, schauen wir uns das Tor nochmal an, ganz in Ruhe, das 3:0. Den Fehler haben wir schon hingewiesen. Aber wie nennt man das? Feines Füßchen? Oder wie würdet ihr das bezeichnen?
Aber im Endeffekt bereitet er das Tor ja selber vor. Er fängt den Ball ab, weil er sofort spannt.
Warum wollte ihn keiner haben bisher? Marcel?
Weil ihn keiner gesehen hat, offensichtlich. Der hat ja nie gespielt bei Barcelona. Wie willst du spielen bei Sanchez und Suarez und Messi? Messi hat sich gestern den Arm gebrochen. Und Alcácer spielt so gut, das ist. Und er ist noch verliehen im Moment. Das ist falscher Zeitpunkt. Also Dortmunder sind gut beraten, wenn sie mal 4 Wochen jetzt wegtun, nicht spielen lassen, damit
Barcelona damit die Liga spannend wird, oder was wolltest du sagen?
Damit Barcelona sich nicht an ihn erinnert.
Der BVB sitzt ja am längeren Hebel. Nicht jetzt zurückholen, ne?
Sie haben die Kaufoption.
Wenn sie haben, dann.
Genau.
Also einen besseren als den Fitzwill. Das ist ziemlich komplett. Dieses Tor so zu machen und die anderen Tore, die wir gesehen haben, der ist immer da, geht immer auf den kurzen Pfosten, macht alles mit Instinkt und jetzt auch noch mit so einem Fuß. Also,
der hat es in der letzten Saison auch gemacht in La Liga. Der hat ja die letzten 2 Jahre in Barcelona gespielt und alle haben gesagt, das ist eigentlich eine Zeit, die ihm überhaupt nicht gut getan hat. Aber der hat sich trotzdem weiterentwickelt. Ich habe viel La Liga auch kommentiert ja in der letzten Saison. Mhm. Der hatte nur 990 Minuten insgesamt gespielt, hat aber 7 Tore gemacht, hat auch die wenigsten Schüsse gebraucht für die Tore, einen besseren Schnitt als Messi oder auch Luis Suarez, die du angesprochen hast. Und bei Barça hat man ihn schwer wertgeschätzt, aber man mochte ihn in der Kabine, ganz angenehmer Kerle, weil der hat keinen Druck gemacht. Der ist man
mochte ihn in der Kabine, das ist ja auch schön.
Ja, die Jungs, also so schönes Messi und so,
ja, verstehe
das
ich.
Ist beim FC Barcelona nicht ganz unwichtig. Das
ja, aber Messi, wie willst du Druck machen, wenn du sagst, Suarez raus, du raus oder Messi? Komm, lass mal Messi auch mal raus, ich will spielen.
Ja, hast du wenig klar, aber du weißt, was ich meine. Man muss halt so ein bisschen mehr Druck sagen. Viele hätte ihm gut getan. Ist ein großartiger Kerl mit fantastischen Zahlen, eben auch schon in Spanien. Und ich glaube, die Zeit bei Barcelona, die 2 Jahre, der kam von Valencia für viel Geld dahin, hat einen 5-Jahres-Vertrag bei Barca unterschrieben. Die hatten eigentlich auch viel vor. Also ich glaube, die 2 Jahre haben ihm trotzdem nicht schlecht getan, allein mit Messi auch jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das darf man nicht unterschätzen.
Ich spreche in Spanien schon von einer historischen Fehlentscheidung, die Barcelona gemacht hat. Also hier zeigt das, ich glaube, alle Viertelstunde schießt er ein Tor in der Bundesliga im Schnitt, alle Viertelstunde und wird verkauft. Und die Kaufoption beträgt 23 bis 25 Millionen. Das ist natürlich viel Geld, aber in der heutigen Zeit ein Schnapp für so einen Mann. Zum Vergleich, Yannick Westergaard wechselt nach Southampton für 25 Millionen, um den Vergleich herzustellen.
Das ist, wie Marcel sagt, jetzt kommt die Diskussion natürlich auf, weil Lionel Messi sich gestern den Unterarm gebrochen hat, den Klassiker am Sonntag verpassen wird, auch gegen Real Madrid. In der Champions League jetzt fehlt bei nicht so ganz unwichtigen Spielen.
Aber soweit ich weiß, ist gar kein Transferfenster offen. Also bringt es ja auch gar
nichts. Nein, richtig, genau. Es geht um die Grundsätzlichkeit. Ja, wieso? Weil Suarez kommt ins Alter. Man überlegt auch, wie können wir den irgendwann ersetzen. Er wird jetzt bald 32, Luis Suarez. Insgesamt war Barca, glaube ich, auch bis zuletzt der Meinung, sie haben keinen großen Fehler gemacht, weil, wie Marcel sagt, wie soll er vorbeikommen an diesen Zweien?
Also nach unseren Informationen ist das so gut wie eingetütet,
dass er
gekauft wird und ich glaube bis 2023 dann einen Vertrag bekommt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sehr wenige inklusive uns allen ihn vorher gekannt haben. Du jetzt vielleicht öfter, weil du in der Liga kommentiert hast.
Man muss mal
ganz klar sagen, Kompliment an die Scouting-Abteilung von Borussia Dortmund.
Ah, scheiße. Und da sehen wir nochmal. Ja. Oh, das fällt aber auch richtig blöd, ne? Entschuldigung. Ja. Auf den Arm. Es
tut weh beim Hingucken.
Aber genau, gestern gewinnen sie dann eben ohne ihn, da haben sie schon 2-0 geführt mit 4-2. Letzte Saison zu Hause gegen Sevilla, 2-1 gewonnen, beide Tore, Paco Alcácer. Nächstes Spiel gegen Leganés, sitzt da wieder draußen. Also der konnte machen, was er wollte, er kam über diesen Aushilfskellner-Job überhaupt gar nicht hinaus. Deswegen fühlt er sich, und ich glaube, das genießt er so sehr in Dortmund, jetzt so wichtig. Das ist auch dieses Beispiel, das Spiel gegen Augsburg. Er schießt da Tor um Tor, gibt den Freistoß in der 6. Minute der Nachspielzeit und mit einer Selbstverständlichkeit sagen alle, die da noch bei Dortmund auf dem Platz stehen, na klar schießt du den. Mhm. Und das genießt er jetzt, diesen Status zu haben, den er 2 Jahre lang in Barcelona überhaupt nicht hat.
Ja, das waren Bilder von DAZN, ne, zur Verfügung gestellt. Champions League macht er auch wieder, ne, am Mittwoch?
Ja, viele Spiele.
Bist du im Einsatz, oder?
Ich bin in Istanbul, darf ich sein, genau, da spielt Schalke. Meines Wissens. Genau. Und am Sonntag, na klar, alle herzlich eingeladen, den Klassiker zu gucken um 16.15 Uhr. Ohne Ronaldo und somit auch ohne Messi.
Ja. Jo, haben wir das auch alles untergebracht, ne? Oder?
Ja. Und mit Real in einer richtigen Krise.
Nein, aber Real ist in einer richtigen
Krise. Und mit neuem Trainer.
Ein Satz noch zu Alcácer. Ich höre aus Dortmund, natürlich wollte er lieber in Spanien bleiben, weil er die Sprache nicht spricht. Er wollte nicht so furchtbar gern weg aus Spanien. Weg von Barcelona, ja, aber nicht aus Spanien. Mhm. Jetzt hörst du aus Dortmund, er fühlt sich auch mit der Stadt, mit dem Publikum. Er hat dieses Stadion verinnerlicht, er hat dieses Publikum verinnerlicht. Er fühlt sich pudelwohl. Also Dortmund ist sehr gut beraten. Sollten da irgendwo noch ein Komma falsch im Vertrag drinstehen, in diesem Leihvertrag, sofort.
Also läuft, wollen wir sagen. Ne?
Super.
Läuft, wunderbar. Gleich reden wir über deinen Verein. Ne? 8 Punkte habt ihr bisher noch geholt, woran das liegt. Was gestern wieder los war. Wo es hakt, das alles gleich bei uns. Vorher nutzen Sie die Chance auf 3.000 € und ein iPhone XS inklusive Apple Watch. Bis gleich. Hi, Live von Harald und Band, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Zu den großen Enttäuschungen dieser Saison bisher gehört sicherlich auch Bayer Leverkusen. Viele Experten haben der Werkself den Sprung in die Champions League zugetraut. Stand jetzt 8 Punkte nach 8 Spielen, das ist der schlechteste Start seit 12 Jahren, glaube ich. Ne? Da warst du fast noch dabei, ne? Oder?
Bin ich gerade gekommen.
Ein Team ohne Form und ein Trainer, der schon massiv unter Druck steht.
Die Heimpleite wird zwar in der letzten Minute noch verhindert, aber das Unentschieden kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leverkusen mehr als nur eine Baustelle hat.
Das ist jetzt nicht nur eine Ergebniskrise oder ein Ergebnisproblem, sondern wir spielen auch nicht so befreit.
Das wird ein total schwieriges und hartes Jahr. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Wir kriegen einfach zu viele Tore rein. Das ist einfach ein Fakt.
Leverkusen kommt in der Liga einfach nicht in Tritt. Ein verunsichertes Team, das ständig unter seinen Möglichkeiten spielt. Bayer bringt die riesige Qualität des Kaders nicht auf den Rasen.
Wir müssen es natürlich besser abrufen, ganz klar.
Aber wir beschäftigen uns manchmal auch zu lange mit dem Negativen.
Für Heiko Herrlich bleiben die Zeiten negativ. Rudi Völler gab ihm jedenfalls keine langfristige Jobgarantie mehr.
Klar, wir müssen bleiben. Punkt.
Herrlich muss punkten und dringend die Blockaden in seinem Team lösen. Wir vermuten, Bellarabis Tor verschafft Herrlich eine letzte Chance.
Was sagst du zu unserer These?
Die letzte Chance? Gibt schon noch ein paar mehr Chancen. Also wir haben jetzt eine englische Woche wieder vor uns. Rudi hat es ja auch gestern gesagt. Ich habe auch gestern noch nach dem Spiel mit Rudi gesprochen. Natürlich ist es eine schwierige Situation. Wir wissen alle, dass wir viel zu wenig Punkte haben, dass die Spiele an sich auch nicht immer so waren, dass wir sagen nach dem Spiel, wir haben unglücklich verloren, sondern es waren auch nicht so gute Leistungen dabei. Aber wir wollen natürlich da raus gemeinsam und das hat der Rudi, wie gesagt, auch gestern richtig gesagt, dass wir jetzt in den nächsten Spielen einfach punkten müssen.
Aber Qualität ist ja da, Stefan, woran liegt es denn dann?
Die ist seit Jahren da.
Okay.
Na, natürlich, die ist immer da gewesen und Leverkusen ist ein Verein, wir wollen in die Champions League. Das haben wir jetzt seit letztes Jahr auch wieder verpasst. Und jetzt sind wir in unseren Erwartungen hinten dran und wir müssen halt gucken, dass wir da rauskommen.
Was mir ganz gut gefällt, ist, dass nicht drumherum geredet wird, ne? Von Lars Bender gerade, genau. von Rudi auch, Rudi Völler.
Lars sagte gestern ja auch,
Stefan,
es wird wohl das Selbstvertrauen fehlen aufgrund der fehlenden Erfolgserlebnisse. Fakt ist, sie wollte die Champions League, sind 2 Punkte entfernt von der Relegation, glaube ich, ne? 2 Punkte vom Drittletzten. Jetzt stehen die Auswärtsspiele an in Zürich, in Bremen, in Gladbach im Pokal. Also buntes Kaliber, was auf die Mannschaft erwartet. Und dann habe ich gestern noch einen Satz gehört von Lars Bender und der hat mir halt zu denken gegeben. Der hat sinngemäß gesagt, also wie gesagt, Selbstvertrauen fehlt etwas. Das muss sich im Training wieder erarbeiten. Aber es gilt für jeden. Das muss auch jeder wollen und jeder muss da 100% geben. Da bist du ein bisschen rausgehört, gleich die Kritik an wem auch immer, dass das wohl nicht der Fall ist, dass da jeder in dem Maßen dran arbeitet, wie man es erwarten könnte.
Jürgen, ich glaube, er hat gesagt, ist nicht Mentalität, es fehlt die Überzeugung.
Genau, es geht gar nicht um die Mentalität an sich, sondern es geht einfach darum, was hat Leverkusen stark gemacht? Leverkusen hat immer stark gemacht gehabt, im 16er präsent zu sein, außen durchzukommen, die Bälle in den Strafraum zu bringen und da Tore zu machen. Teilweise hatten wir dann auch Phasen, da haben wir ein richtig gutes Umschaltspiel gehabt. Ja? Und das meint...
Aber nur Phasen.
Ja, denn Lars meint halt dann eben dieses unbedingte Willen, in den 16er reinzusprinten und dieses Tor machen zu wollen. Ja? Die Bälle kommen ja eigentlich oft genug rein, aber es steht keiner drin. Und dann kann man auch keine Tore machen.
Und dann habt ihr auch schnelle Außen wie Bailey oder Bellarabi. Normalerweise, wenn die ihren Lauf nicht unterbrechen würden, immer wieder Tempo rausnehmen, wieder stoppen, dann fehlt
ja, dann sind es so einfache Dinge. Statt den Ball zu stoppen, macht einen Unterschied aus, als den Ball nach vorne mitzunehmen, an dem Mann vorbeizugehen und den Ball reinzubringen und so gefährliche Situationen zu erschaffen, wie das vor dem 2:2 zum Beispiel passiert ist. Ja? Ich meine, die Jungs können das. Das müssen sie halt nur auch umsetzen. Und oft ist halt dann eben in den letzten Pass, vorletzten Pass einfach total die falsche Entscheidung da.
Ich habe es nicht richtig gelesen zwischen den Zeilen, dass du wieder anfängst zu trainieren jetzt, oder? Weil vorne drin einer fehlt, oder?
Ja, reinstellen kann ich mich immer. Also Solange ich nicht laufen muss, ist alles gut. Aber er hat den Angebot wert.
Ja, also wenn man guckt, wer gestern sozusagen auf der Position gespielt hat, die du sonst bekleidet hast, also mit Alario, jemand, der offensiv definitiv Qualitäten hat, der einen guten Fuß hat, aber den kannst du auch im Mittelfeld bringen, wenn du magst, auch fast, ja, gar nicht mal als offensiven Mittelfeldspieler, sondern auch einfach zentralen Mittelfeldspieler. Das fehlt mir bei Leverkusen gerade enorm. Jemand, den man auch mal an die Seite von Kevin Volland stellt, damit es auch mal so eine Pärchenbildung vorne drin gibt. Also dass es einfach jemanden gibt, den du auch als Wandstürmer nehmen kannst, der ein bisschen ablegt. Es ist alles so eindimensional für mich davon.
Ja, also Kevin ist natürlich ein Typ, der reißt sich unheimlich den Hintern auf und gibt. Aber klar, er braucht jemanden am besten an seiner Seite, der ihm die Dinge auflegt, der ihm die Bälle weiterleitet.
Ja, Räume aufreißen.
Und du hast es vereinzelt. Ja, es hat dann wie in Düsseldorf hat es dann auch geklappt. Aber ist zu wenig. Also da brauchen wir, wie gesagt, nicht um heißen Brei rumreden. Dafür stehen wir nur mit so wenig Punkten da. Und da ist noch Arbeit natürlich vor uns.
Und hinten seid ihr auch nicht dicht, haben wir gerade gehört. Woran liegt das?
Ja, das liegt nicht nur an der Abwehr, ne? Also es ist so, dass da auch schon einfach die ganze Mannschaft mit so nach hinten arbeiten muss. Und wenn du immer diesen Vorwärtsdrang hast und diese Bälle verlierst und dann die vier da hinten alleine gelassen werden, dann ist es nicht immer ganz einfach. Mhm.
Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ihr die Wende schon geschafft hattet nach diesem Spiel da in Razgrad, was ja quasi dann gerettet worden ist. Da war die Situation vorher ja auch schon sehr, sehr kritisch und wurde der Trainer in Frage gestellt. Mhm. Und seitdem habe ich eigentlich bei euch den Eindruck, dass die Mannschaft kann, wenn sie will, dass irgendwie eine Blockade da ist. Siehst du das genauso?
Ja, gut, wenn man die letzten Spiele jetzt mal gestern nicht, sondern die letzten 7 Spiele sieht, haben wir nur das gegen Dortmund verloren. Ne? Klar, dann verlierst du so ein Spiel wie gestern wieder. Hast eigentlich nicht geschafft, wirklich mal so dich nach vorne zu peitschen. Mhm. Ja, es ist schwierig. Also es ist natürlich eine Blockade da. Wir hatten, oder ich finde, dass Heiko Herrlich letztes Jahr einen sehr guten Job gemacht hat in der Hinsicht, dass er die Mannschaft wieder aufgepäppelt hat. Es war in der vorherigen Saison schwierig. Waren auch einige vom Kopf her nicht mehr so frisch. Und das hat er ganz gut gemacht. Und jetzt bist du wieder in der Saison.
Trotzdem hat man das Gefühl, er ist nicht unumstritten, ne? Jetzt auch gerade in dieser Situation.
Ja gut, wenn du nur 8 Punkte hast, dann ist es natürlich schwierig.
Ja, ich war bei dem Spiel gegen Dortmund, ich habe mir das Spiel bei euch, bei in Leverkusen, habe das Spiel gesehen. Das war eine Stunde lang Leverkusen. Das war vom Kader, jetzt spielt der Kader das, was er kann. Und vom Anspruch, das ist eine Mannschaft, die gehört unter die ersten 6 mit Tendenz, ganz sicher unter die ersten 4. Und nach 60 Minuten allerdings auch ein paar Entscheidungen von Heiko Herrlich, Wechsel in dem Spiel, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und am Ende verlierst du dieses Spiel. Was du eine Stunde lang, die Dortmunder, wenn das 3-0 fällt, die hochgelobte Dortmunder, sind die weg. Das bei 0-3 drehen sie es nicht mehr. Und dann holst du sie wieder zurück. Du selber verlierst wieder den Glauben. Ich meine, wir reden die ganze Zeit drum rum. Und wir haben heute die Sendung, glaube ich, angefangen. Wie gehen wir miteinander um? Kritisieren wir den Menschen oder kritisieren wir Entscheidungen? Kritisiere ich einen Wechsel eines Trainers? Und holt er aus der Mannschaft das raus, was sie hat? Daran messe ich ja vor allem einen Trainer. Ich verlange ja nicht, dass er dass Friedhelm Funkel aus Fortuna Düsseldorf einen Meisterschaftsfavoriten macht. Aber bei Bayer Leverkusen mit dem Kader und mit den jungen Spielern, die ihr auch dabei habt, die inzwischen auch ein bisschen gereift sind, muss mehr rausgeholt werden. Und deswegen wird die Diskussion um Heiko Herrlich nicht aufhören. Aber deswegen kritisiere ich doch nicht den Menschen. Heiko Herrlich ist ein untadeliger Mensch in vielem. Wir beobachten ihn schon viele Jahre. Insofern, darum geht's. Ich denke, ihr werdet euch der Diskussion stellen müssen und irgendwann kommt der Punkt, die Ergebnisse stimmen nicht, die Mannschaft bringt nicht das, was sie kann. Und dann muss man was anderes machen.
Rudi hat es aber doch gestern richtig gesagt gehabt. Und klar, mit 8 Punkten ist für Bayer Leverkusen viel zu wenig. So. Punkt. Ja, also haben wir insgesamt nicht das Beste rausgeholt. Und dass wir jetzt die nächsten Spiele schauen müssen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen, damit da mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Klar, sonst werden wir wahrscheinlich in 2 Wochen wieder hier sitzen und wieder darüber diskutieren.
Also zumindest eierst du nicht rum, sagst ganz klar, wir müssen Punkte holen. Wenn das nicht funktioniert, wie du auch sagst, dann wird es wahrscheinlich
irgendeine Entscheidung geben. Das muss man ganz klar sagen. Ich guck mal, apropos Punkt, weil du das gerade gesagt hast, oder Punkte holen. Erklär mir doch mal den Elfmeter da.
Ich bin Stürmer. Ich habe auch schon einen Elfmeter verschossen. Aber in so einer Phase, das kommt ja dann auch dazu, in so einer Phase, wenn du dann bist, wo du noch nicht so die Sicherheit hast, dieses Ding in die Mitte.
Steht oder hauen lieber richtig drüber, sage ich mal.
Ja, also es steht 1-0 und gut ist. Ja. Wir wissen alle, die Torhüter springen nach links und rechts. Ja, dann gibt es diese Diskussion nicht. Und ich glaube, im Gegenzug gibt es ja ein paar Minuten später, kriegst du dann das...
Wir sehen hier immer noch die Entstehung. Muss ich nochmal dazu sagen, Philippe, Handspiel? Ja. Christian?
Ja.
War okay die Entscheidung, ja, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch, oder?
Ja.
So da... Es war ja schon...
Die Hand hat da oben nichts zu suchen.
Das sah auch ein bisschen eine Absicht aus. So, dann Wendell schießt hier, guck mal.
Der Elfmeter ist ja nicht gehalten, sondern verschossen.
Ja, ich habe ja gestern spaßhalber gesagt, ich weiß nicht, ob er über die Linie gegangen wäre, ne, vom Tempo her. Aber
da siehst
nochmal,
du, was deinem Kopf passiert.
Ja, genau.
Du Kopfelfmeter, nicht mit Punkt.
Aber dann müssen halt in dem Fall, wie gesagt, dann muss dann jemand schießen, der das Ding in die Mitte schießt. So. Es steht 1-0. Ja. Und klar, Wendel hat schon so viele Elfmeter auch getroffen. Es ist dann immer leichter, noch hier zu sitzen, statt da zu stehen. Ne? Also da muss man dann auch immer ein bisschen aufpassen.
Rudi hat gestern auch gesagt, er hat beim Anlauf schon kein gutes Gefühl gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob der Anlauf immer entscheidend ist.
War der denn vorgesehen, der Wendell?
Gegen Bayern München hat ja als erstes Kevin Volland geschossen gehabt und danach hat Wendell getroffen. Ich gehe mal davon aus, dass das vorher abgesprochen war. Ja.
Dann schauen wir mal auf das 1-0 für Hannover. Standard-Gegentor allerdings. Jan, gut gemacht einfach, ne? Oder?
Herausragend. Ein junger Kerl, der vom KSC gekommen ist. Und erinnert so ein bisschen an Hakan Çalhanoğlu, der auch dann eins von Karlsruhe loszog und solche Freistöße geschossen hat. Das ist einfach für Radetzky nicht zu machen. Du kannst ihn nicht besser schießen.
Vor allem denkst du als Torwart auch, ich flieg eh gleich gegen Pfosten, ne?
Ja.
Nein? Haltbar oder was sagst du?
Nee, okay. Ich sage nicht, dass der haltbar ist. Ich möchte jetzt auch keine andere Diskussion. Aber ich weiß immer nicht, ob man, ich bin kein Torhüter, ob man...
Noch einen Zwischenschritt?
Ob man nicht einfach
wenn du so,
da
so
keine Mauer hinstellt da bist, aus so einer...
Ach so, gar keine Mauer, meinst du vielleicht?
Ja, ist das. Wir sind an der Mauerecke, Torhüter-Ecke. Und
vor allen Dingen Rechtsfuß, ne, dann über die Mauer?
Ja, wie gesagt, da eine Lücke zu lassen, den Torhüter die freie Sicht zu geben, sich in die Mitte zu stellen, ich weiß nicht.
Ich finde mal, aus der Distanz, also ich habe selber Freistöße geschossen. Und eine gute Hilfe ist eine Mauer, um bei Freistoß zu schießen, weil du weißt, du musst da rüber. Und ich habe viermal die Woche, glaube ich, nach dem Training mit Oliver Kahn geschossen aus 20 Metern. Und der hat auch immer gesagt, tu die Mauer weg, weil aus 20 Metern, wenn du freie Sicht hast, musst du im Torhüter das Ding erstmal um die Ohren knallen. Einen guten Torhüter. Und Leverkusen hat einen exzellenten Torhüter.
Ja.
Du hast halt einfach dann den Nachteil, da steht eine Mauer, du siehst den Ball schlecht. Ich wünsche mir da einfach mal mehr, wie sagt der, hat der Olli so schön gesagt,
Mut.
Eine Eier in der Hose. Ja. Dass du sagst, tu die Mauer weg, du sollst das Tor schießen, den halte ich sowieso.
Weiß er.
Ich pflichte dir bei, weil ich habe auch nie gern in der Mauer gestanden, wohlgemerkt, weil das tut auch manchmal weh.
Das ist ja das nächste immer.
Stichwort Eier.
Du stellst die Leute in die Mauer, davon sind dann meistens vier oder fünf, davon haben drei schon mal einen Köttel in der Hose, weil sie sagen, oh, könnt ihr was abkriegen. Dann drehen sie sich weg, dann wird er abgefälscht, weil es sind ja alles so Parameter, die dann noch da reinspielen. Das klar, hast du nicht.
Wenn du am 16er stehst, ne, dann ist eine andere Situation, weil dann muss er wirklich erstmal drüber aus. So
dann wird es schwierig, aber auch da gibt es ja 100.000 Beispiele. Du warst auch bei der Nationalmannschaft. Da haben wir vom 16er zu 20 geschossen und keiner hat den Ball untergebracht, weil da zwei Verrückte im Tor standen. Also ich meine, wenn du einen Torhüter hast, der gut ist, gib her, schieß doch.
Gut, aber welcher Torhüter sagt das? Also die
ja, das ist ja immer
ihr beide habt ja auch in verschiedene Mannschaften gekickt. Also ich meine, die Diskussion mit einem Torhüter, komm, lass sie doch einfach weg. Und der sagt, ja klar, Christian, mach ich. Ja, Kies, mach ich. Also die gab es ja anscheinend
nicht. Aber du musst mal gucken, was macht der Schütze denn dann? Der weiß ja auch nicht, was er machen soll wahrscheinlich.
Ich dachte, wieder auch die Mauer. Mit Oliver Kahn, genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Wenn wir das heute hier durchkriegen, diese erste Situation will ich sehen. Hallo?
Ich wollte dir zuerst
mal heute... Nochmal, du hast ja die Referenz.
Du hast ja recht.
Okay, da muss ich drüber. Das trainierst du die ganze Woche, jetzt kommst du dahin, stehst da und dann sagst, wo ist denn die Mauer?
Der geht zum Schiedsrichter und beschwert sich. Wir machen Videobeweis.
Ich wollte einmal nicht über den Videobeweis.
Was ist denn das hier?
Extra dir zuliebe, einmal nicht über den Videobeweis reden heute. Ne?
Ja,
da haben wir dann
jetzt mal anders sagen.
Abschaffung also, der Mauer haben wir heute beschlossen.
So. Der Schuss war genial. Da kann er natürlich so, wie die Mauer steht und so, wie die Situation war.
Nee, jetzt lass doch mal. Das war doch schon gut, was wir gesagt haben. Jetzt ist doch, so, 1-1, komm. Da habe ich gedacht, so. Du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich habe auch.
Bender, gut, dass er nicht trifft, richtig, ne? An der Stelle.
Ja, das passiert.
Schön abgerutscht, aber da hat man das Gefühl gehabt, so, jetzt, ne? Jetzt geht's los. Das war aber nur ein Strohfeuer.
Voll die ja, Reaktion von ihm, ne? Die Reaktion von Lars Bender danach. Wie die Mitspieler angeschrien, hat aufgerüttelt, hat da gar nicht mehr aufgehört. Ich dachte, so, komm, das muss es doch jetzt sein für uns. Aber war es aber nicht.
Er war ziemlich angefressen, ne? Oder?
Lars? Hm? Ja, zu Recht natürlich auch. Ja. Ich meine, da macht er dann in dem Fall ein wichtiges Tor, dann auch noch vor der Halbzeit. Das war ja ganz knapp vor der Halbzeit. Und dann hast du erstmal Ruhe, sammelst dich 15 Minuten, sagst dir, okay, na, haust nochmal alles raus in der zweiten Halbzeit und dann ja, tust du dir wieder so schwer.
Dann wieder ein Standard, ne, muss man sagen. Also das ist ja, ich weiß nicht, mir kommt das nur so vor, dass so viele Standard-Gegentore oder Tore aus Standardsituationen fallen, man viele Standard-Gegentore bekommt, sozusagen. Natürlich wunderbar genommen. Am Ende, Stefan, aber vorher, was ist da vorher passiert?
Gut.
Nicht viel bei euch, ne?
Im Prinzip, Kai köpft ihn ja weg, da aber der
steht auch ziemlich frei, ne?
Ja, wird halt dann aus den Augen gelassen. Ich weiß nicht, ob Manndeckung ist oder Raumdeckung, aber da muss man halt dann auch dranbleiben. Da muss man halt dann auch den Willen, den Ehrgeiz zeigen, zu wissen, pass auf, ich tue jetzt alles dafür, dass dieser Mann diesen Ball nicht berührt. Mhm. Und wenn ich erstmal diese Aufgabe erfülle, dann wird da wahrscheinlich auch kein Tor draus gefallen.
Schauen wir noch auf die gelb-rote Karte des Torschützen, Philippe. Wenn man böse ist, wird man sagen, eigentlich wollte er lieber Handballer werden, weil zweimal Hand, ne? Du hast erst gesagt, Mensch, was ist das?
Ich habe mich im Stadion ein bisschen geärgert gehabt, ja, dass Kai nicht flach durchkriegt, weil dann wäre Julian ja ziemlich gut durchgekommen. Und dann, klar, gelb-rot.
Also ist Handspiel, ne? Oder?
Berechtigt.
Hm? Muss man sagen. Ja. Und? Sollen wir dann der Ausgleich doch noch kurz vor Schluss? Wie gesagt, in Überzahl.
Ja, wir sehen jetzt noch das Tor von Bellarabi, aber das, was auch Leon Bailey vorher macht, und da haben wir jetzt eigentlich die zwei Jungs zusammen, die einfach ein unfassbares Potenzial haben. Ja, da haben wir die Szene auch von Leon Bailey. Das sieht man, finde ich, in letzter Zeit in Leverkusen einfach viel zu selten. Er hat diese herausragende Hinrunde, vergangene Spielzeit hingelegt. Wir haben alle von ihm geschwärmt und ja, seitdem kommt einfach für seine Verhältnisse, und das gilt im Prinzip auf der anderen Seite, finde ich, auch für Karim Bellarabi, viel zu wenig Konstanz. Klar muss sich das dann Heiko Herrlich letztendlich ankreiden lassen als Trainer, die jetzt nicht permanent Woche für Woche dazu zu bringen, einfach auf Top-Niveau zu spielen. Aber sie können es ja. Ich meine, ich glaube, das ist noch viel schmerzhafter auch für Bayer Leverkusen, wenn man sieht, das kommt nur so in kleinen Dosierungen daher und einfach nicht mal Woche für Woche für Woche, denn ich bin auch dabei, wenn man die Aufstellung sieht, die Startaufstellung bei Leverkusen gestern, kannst du über keine Position meckern. Außer vielleicht ganz vorne keinen echten Mittelstürmer mehr zu haben. Aber ansonsten ist es eine Top-Besetzung vom Talent her.
Was ist mit Bailey los? Wir haben was letzte Saison gesagt, Mensch, eigentlich ein Mann für Bayern. Ne?
Naja, also wenn du so eine letzte Eskapade da in Ruhe dir zu Gemüte führst, also er fährt nach Jamaika und beschwert sich, dass sein Bruder nicht spielt und reist dann wieder ab und so. Das sind so Dinge, wo du denkst, sag mal, seid ihr, das hilft nicht. Das hilft, aber ist auch schwierig, glaube ich, in der Kabine dann auch für die Kollegen. Also da muss, glaube ich, irgendwann mal auch mal so ein bisschen der Hammer fallen. Also ich weiß noch, als Rudi Völler hier saß und dann habe ich mich in Rage geredet und habe irgendwas gesagt von Wohlfühloase in Leverkusen. Da war Rudi wieder kurz vor einer Weißbierattacke. Erklär's mir. Heiko Herrlich ist, weiß ich nicht, der gefühlt 20. Trainer. Und Bayer Leverkusen für mich immer, aber seit Jahren, fast Jahrzehnten, super Kader, super Transfers, super Junge, die rangeführt werden. Und immer, wenn der letzte Schritt kommen soll, alles, was du eben so gesagt hast, dann muss auch mal das kommen und dann muss mal das kommen. Bender habe ich es, glaube ich, angesehen. So, warum passiert das nicht? Warum? Woran fehlt es? Ist das nicht doch ein bisschen irgendwo Mentalität oder ist es nicht ein Klima im ganzen Club und am Ende wird Heiko Herrlich die Zeche zahlen müssen? Ich weiß es nicht. Ich frage dich das. Warum schafft es kein Trainer? Und wir hatten irre bei euch, also alle Arten von Trainer. Du hast genügend erlebt. Und jeder ist am Ende, kurz bevor was kommen konnte, in der Regel dran gescheitert. Bei allem Respekt vor den Champions League Teilnahmen und vor allem großartig. Aber das muss ich von dem Club mit den Möglichkeiten auch verlangen.
Also ich war jetzt lang genug Spieler. Eine Wohlfühl-Oase kenne ich jetzt da nicht. Ne? Also nicht wie bei anderen Vereinen auch, die behandelt werden, die mittlerweile Köche haben oder sonst irgendwas. Ne? Also das sehe ich nicht als Wohlfühloase. Das gehört mittlerweile dazu.
Dann lass mich deutlicher machen, also auch ein bisschen provozierend jetzt. Wir gewinnen 3-0, super. Wir gewinnen nicht 3-0, auch nicht so schlimm.
Auch okay.
Wir gewinnen mal nächste Woche 3-0. Auch nicht so. Okay, dann.
Gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Da bin ich jetzt jahrelang Spieler gewesen. Da habe ich meinen Senf natürlich auch immer dazu gegeben.
Jetzt muss ich natürlich erstmal hineinwachsen. Das machst du gleich nochmal, ganz in Ruhe.
Aber liege ich den Senf dazu geben. Sag mir nur, ob ich völlig falsch liege mit dieser Anmutung.
Sag ganz kurz nein. Da bin ich bei dir. Ich hätte gerne in meiner Karriere mit Leverkusen einen Titel geholt. Bin ich bei dir. Und ich hoffe, dass ich jetzt in einer anderen Position im Verein das mal erreichen kann.
Lass ihn uns gleich erklären, ne? Wie er die Jungs auf Trab bringt und vielleicht den einen oder anderen auch mal in den Hintern tritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben noch was für Joachim Löw, unseren Bundestrainer. Nämlich einen Spieler, schauen Sie mal, ja, gestern auf Schalke. Maximilian Eggestein ist sein Name. 19 Jahre alt. Werder übrigens Tabellenzweiter. Oder 20, Entschuldigung, nicht 19. Darüber reden wir gleich. Kurze Pause. Mit Flughafen beim Check 24, Doppelpass Bayer Leverkusen. 8 Punkte bisher, Stefan. Wie wollt ihr den Bock umstoßen?
Ja, ich denke, dass das Trainerteam da sich zusammensetzen wird, Dinge trainieren wird, damit wir jetzt halt in Zürich natürlich
auch, ne?
So ein bisschen den Sack zumachen können in der Gruppe. Ja, das wäre natürlich auch ein gutes Ausrufezeichen. Und dann hast du in Bremen einfach ein schwieriges Auswärtsspiel, wo wir uns eh schon immer ein bisschen schwer tun, aber da musst du halt dann einfach die Wende schaffen, egal wie. Also musst nicht dann schön Rumpf spielen, sondern musst mal 3 Punkte holen, ne? Auch dann für das Selbstvertrauen. Und da bin ich von überzeugt.
So einfach kann Fußball sein. Ruth, bitte, du hast noch was.
Ja, Mensch, Thomas, ihr habt das Phrasenschwein ja heute verhungern lassen. Da bin ich doch froh, dass es wenigstens eine große Spende von CPS Security und Consulting GmbH noch ins Schweinchen gibt und Check 24 verdoppelt, wie immer. Herzlichen Dank. So, und an dieser Stelle freuen wir uns natürlich auf die internationale Woche, also Dienstag und Mittwoch Champions League. Und Sie wissen, bei uns läuft der Fan-Talk an beiden Tagen um 18.45 Uhr schon am Dienstag, weil die Bayern so früh dran sind bei AEK Athen. Also unbedingt reinschalten und wieder mitdiskutieren. Dankeschön.
So, auf geht's. Das Bier ist da. Danke an euch. Stefan, vielen Dank. Toi, 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 ne?
Danke,
ja. Christian Jan, Jörg, Marcel, danke Ruth, danke allen von allen. Danke ans Publikum. Bis nächste Woche. Schönen Sonntag. Tschüss.